Milchprodukte. Frischkäse, Gouda, Haarmilch, Vollmilch, Joghurts, Quark. Auch dieser eine gemeine Quark, der göttlich schmeckt, aber der uns nicht supporten wollte. Esse ich in der Regel, auch wenn sie 2 Wochen oder länger abgelaufen sind. Jetzt bin ich gespannt, wie es bei diesem Rheindler Bier aussieht, das uns unsere Zuhörerin, ich weiß, habe den Namen jetzt gerade nicht parat, ich würde es ja auch jetzt hier gar nicht sagen, ehrlich gesagt, vor einigen Wochen zugeschickt hat. Das ist tatsächlich jetzt abgelaufen, wie ich sehe, seit 3 Wochen. Es ist ein Dunkelbier. Wenn ich es gleich öffne, checken wir bitte alle 3. Oh, Spoiler-Alarm, wir sind heute nicht zu zweit, Fabian. Den Sound, wie so ein Dunkelbier, so ein Rheindler Dunkelbier Bier klingt. Und B, ob es danach ein helles wird oder sowas, keine Ahnung.
Aber Daniel, ohne Scheiß, Gedankenübertragung. Ich habe hier ein Rheindler Dunkelbier für die heutige Aufnahme vorbereitet.
Alter.
Ja, das hat, wie gesagt, eine nette Zuhörerin uns ans Postfach geschickt und wir testen das jetzt quasi heute simultan, ohne uns abgesprochen zu haben.
Fabian, ich sag's ganz ehrlich, erst die Wurst eben, ne, die Pseudostracke, sag ich jetzt mal. Und dann sowas. Ja, genialer Typ.
Ich bin einfach ein Mann von Welt bei Aufnahmen. Ich habe hier noch einen Whisky, der kam über die Wishlist. Der wird mich durchtreiben. Und ich habe hier noch einen Holy von unseren Werbepartnern, einen Holy Apfelshisha gemischt. Also ich bin hier getränketechnisch so gut ausgerüstet. Da werdet ihr euch fragen, wie kann das sein, dass der Mann während der Aufnahme gefühlt 95 Liter trinken kann? Der muss doch erzählen.
Der ganz einfach, du machst das wie Ludwig der 14. Du sitzt auf dem Pott.
Ja. Nein, die Lösung des Problems ist ganz einfach. Ich muss heute gar nicht erzählen. Ich habe heute charmante Unterstützung. Wir haben heute endlich nochmal eine Zuhörerfolge. Es ist 8 Monate her seit der letzten Zuhörerfolge. Geisteskrank lange. Das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Aber das machen wir heute wieder gut. Heute bei uns eine wunderbare Hörerin, die häufig mal ihren Senf zu irgendwelchen Folgen gibt, so per PN. Deswegen weiß ich, die hat auch Ahnung von True Crime und die weiß, wovon sie redet. Theresa, wie geht's dir?
Hi, erstmal an alle. Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist eine seltsame Situation für mich.
Ach, für uns auch. Mach dir da nichts draus. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, so uns ist einfach wichtig, dass du dich wohlfühlst. Also erzähl einfach gleich den Fall, so wie du möchtest. Wenn wir dich unterbrechen dürfen, dann sag das ruhig, wenn dir das auf den Sack geht, wenn wir irgendwelche Fragen stellen, dann unterbrich uns ruhig. Das ist deine Show quasi, wir sind hier Zaungäste und ja, das wird schon gelingen. Du bist ja so ein akademisch korrekter Typ, das haben wir ja schon mal besprochen. Ich habe ja auch dein Skript gerade gesehen.
Ein bisschen.
Das ist ja auch etwas, was so ein bisschen in dein berufliches Feld fällt. Dürfen wir das ansprechen, dass du da auch so quasi nicht ganz, dass du aus der Ecke kommst, sag ich mal.
Ja, also ist kein Problem. Ich gehe damit offen um. Ja, ich bin im Master der Rechtspsychologie unterwegs. Währenddessen arbeite ich auch noch in einer forensischen Psychiatrie.
Ja, also du sitzt quasi an der Quelle, hättest auch was aus deinem beruflichen Alltag mitbringen können, hast dich aber entschieden, in die Welten der US-amerikanischen Serientäter abzutauchen.
Das stimmt, aber ich stehe halt auch unter Schweigepflicht.
Ja, du hättest den ja irgendwie anders nennen können, so, keine Ahnung. Die Kollegen hätten es dann vielleicht erkannt, wenn sie es hören würden, aber wir als Podcast hätten da ja überhaupt keine Handhabe.
Ich bin mir sicher, dass unter den Zuschauern Google-Profis sind und wenn du lange genug nach unseren schrägen Fällen googelst, findest du sie.
Okay, da hätten wir im Vorgespräch auch mal drüber sprechen. Musst du nachher nochmal, wir entbinden dich nachher von deiner Schweigepflicht im Nachgespräch, da kannst du nochmal so ein, zwei raushauen.
Ach so, wir entbinden dich, ja klar.
Ja, das ist schon okay, das passt schon.
Fabian, Kim Jong, Fabian darf das.
Ja, ich so darf auch eben schließen. Hier im Podcast darf ich alles.
Wie sieht's denn jetzt aus mit deinem Rheindler? Kann ich mal was hören? Hast du schon aufgemacht?
Achso, ich habe schon länger aufgemacht, ja.
Achso, warte. Von 1 bis 10 könnt ihr jetzt ein Sound-Voting abgeben.
Ja, erbärmlich, aber wir machen jetzt mal einen Geschmackstest. Ich trinke jetzt schon mal einen Schluck.
Theresa, was hast du? Wie war der Sound?
3 von 10.
Ja.
Das passt. Okay, es war wirklich erbärmlich.
Aber lass simultan Cheers. Trinken. Cheers.
Ja. Ich habe einen Tee.
Den habe ich schon hinter mir. Fabian ist heute so ein bisschen unterwegs, wie wenn man mit Hunger einkaufen geht. Ich glaube, der ist so hungrig auf die Folge, dass er sich einfach alles eingepackt hat, was da rumstand.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. weil das ja, wie gesagt, so ein Fall ist, den ich gar nicht gemacht hätte. Ich habe das manchmal, dass mich Fälle, warum auch immer, gar nicht so interessieren, auch wenn die eigentlich total cool sind oder ich einfach keinen Zugang zu denen finde. Und als Theresa meinte, sie möchte den machen, war ich froh, weil das bedeutet, dass ich den nicht vorbereiten muss. Und dann habe ich jetzt neulich nochmal zufällig was darüber gehört und dachte dann aber, verdammte Scheiße, eigentlich ist das schon sauspannend. Ne? Also ich bin froh, dass du es machst und ich habe jetzt auch Bock, das zu hören, weil ich halt auch nicht so drin bin in der Materie.
Ich habe mich diesmal auch auf den Fall vorbereitet. Und zwar habe ich habe den Namen schon mal vergessen, den du vorhin gesagt hast, aber ich habe dieses Ausmalbuch rausgesucht, eben gerade, um zu gucken, ob der da ist. Ich hadere noch mit mir selbst, ob ich das dann auch machen werde. Ich finde das irgendwie seltsam. Ist so ein Mandala-mäßiges Buch.
Ich finde es super.
Ist irgendwie cool, ne?
Vielleicht
verschenken wir das ausgemalte Bild dann oder so?
Ich überlege gerade, Ich überlege gerade, ich habe so eine Bewohnerin in dem Wohnhaus, in dem ich arbeite, die malt auch immer so Mandalas aus. Ich überlege gerade, ob ich dieses Buch für sie bestellen soll. Dann kann sie nicht nur so Blumenwiesen ausmalen, sondern halt so freundliche Menschen quasi, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. So. Ja. Aber ich mache es, glaube ich, nicht. Ja, sie hat bald Geburtstag. Ich könnte es hier unterschieben. So, guck mal hier, ich habe was mitgebracht.
Ja, passend zu meinem Humor, das habe ich noch gar nicht angemacht. Ich zeige euch jetzt mal meine Duftkerze. Ich habe mich nämlich darauf konditioniert, Konzentration aufzubauen, wenn ich Duftkerzen anhabe.
Interessant, ja.
Oh, übel.
Ja, smells like Dharma. Ist auf jeden Fall fies, ja.
Sie riecht wundervoll nach Apfelzimt.
Okay.
Und ich mache sie jetzt auch an.
Geil. Ja, dann hast du deine zimtige Wohlfühlatmosphäre mit Duftkerze und Tee. Das ist ja wirklich so richtig so der absolute Wintertraum, sage ich mal. Ne? Daniel und ich jetzt hier mit unserem Stereo-Bier, was wir geschickt bekommen haben. Es ist alles angerichtet für einen sehr geilen True Crime-Abend, würde ich sagen. Können wir dir direkt die Bühne überlassen? Ich will ganz kurz nur noch anmerken, weil ich heute danach gefragt wurde. Natürlich ist Holy nach wie vor unser Werbepartner, auch im neuen Jahr, auch wenn wir es in den letzten beiden Folgen nicht erwähnt haben. Wir wollten ja so ein bisschen sparsam mit der Werbung umgehen, aber ihr könnt natürlich noch immer über unsere Codes sparen, entweder als Neukunden oder als Bestandskunden. Also haut rein und nutzt unseren Link, wenn ihr da bestellen wollt. So, jetzt.
Und korrekt wie wir sind, machen wir rückwärts gedacht sozusagen das Ganze als Werbung kenntlich. Achtung, wenn ihr jetzt zurückspult, hört ihr Werbung von Fabian.
Das war ein Werbeblock, so. Und jetzt gehört Theresa das Feld und wir lehnen uns zurück und hören einfach mal zu.
Also erstmal für euch, ihr dürft mich gerne unterbrechen. Es kann nur sein, dass ich euch darauf verweise, dass die Infos noch kommen werden. Ich habe eine kleine Chronologie aufgebaut. Ich hoffe, es klingt manchmal nicht zu abgelesen, aber es ist viel Text. Deswegen auswendig war ich.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ja, wie gesagt, du hast halt ein Skript als Gedächtnisstütze. Wenn es hier und da abgelesen klingt, dann ist es halt so, Punkt.
Ja, wurscht.
Dann beginnen wir erstmal, damit du jetzt in einem Mandala-Buch nachgucken kannst. Wir reden heute über Edmund Camper oder auch Ed Camper genannt.
Ja, dann, mach euch weiter, genau. Ich gucke, ich suche währenddessen.
Und dann würde ich anfangen. Also, erstmal für die Zuhörer, damit es nicht zu verwirrend ist. Ich werde heute ganz wenig nur über die Opfer reden. Das ist weder despektierlich gemeint oder irgendwas anderes. Es geht hauptsächlich darum, dass ich gerne die Persönlichkeitsentwicklung des Täters in den Vordergrund nehmen würde.
Das finde ich super spannend, weil das sind ja so Sachen, die können wir immer nur so aus so einem küchenpsychologischen Standpunkt und versuchen das ja manchmal auch, aber das finde ich jetzt aus, gerade mit deinem Hintergrund irgendwie, ist das sehr, sehr cool, dass du das so machen müsstest.
Mega spannend, ja.
Ich bin mir sicher, es geht noch besser, aber ich habe mich bemüht. Ja, da ist er.
Ich habe ihn gefunden.
Ja, unverwechselbares Gesicht.
Das ist das Buch taugt auch was, ne?
Das
Danke nochmal, Martin. Schöne Grüße gehen raus.
Das Schöne ist, Edmund Camper sieht so ein bisschen aus wie mein Lieblingsdozent an der Uni damals, mit dem ich diese wilden Auslandstrips immer gemacht habe, der eigentlich gar nicht an unserer Uni war, der so eine Gastprofessur hatte, von irgendwo anders kam, so ein total, ja, fast schon unseriös illegaler Typ, so, aber geiler Kerl. Und der, wenn ich Edmund Camper sehe, muss ich mir so ein bisschen an den denken, ja. Okay,
Fun Fact am Rande.
Ja.
Gut, ich würde einfach mal beginnen. Ich beginne mit einem Spruch, den ich sehr gerne mag, weil ich mich dort sehr zu Hause fühle, und zwar: Wir lernen vom Extremen für das Allgemeine. Ich würde mit einem Zitat beginnen. Es war ein Drang, ein starker Drang, und je länger ich im freien Lauf ließ, desto stärker wurde er, bis zu dem Punkt, als ich das Risiko einging, rauszugehen und Leute zu töten. Risiken, die ich normalerweise gemäß meiner kleinen Verhaltensregeln nicht eingehen würde. Edmund Kemper. Hauptsächlich übersetzt von mir. Es könnte sich manchmal etwas seltsam anhören. So, gut. Edmund Emil Kemper, welcher Volk von uns einfach nur noch Ed genannt werden würde.
Aber ganz kurz einhaken hier. Ja? Du bist ja schon eigentlich zum Psychopathen und Verbrecher vorverurteilt, wenn du Edmund Emil heißt. Ne? Das ist ja auch so eine Kombination.
Das wird Junge. Gleich, wenn ich die Mutter beschreibe, das erklärt alles.
Edmil. Okay, wir nennen ihn Ed.
Ja, ich habe selbst gerade überlegt, aber weißt du, ich habe mich dann auch bremsen können, Fabian.
Ja, sorry. Ich liebe das einfach so, Namen auf obskure Art und Weise zu verschmelzen, aber ja.
Ich mache das eigentlich auch.
Wir bleiben bei Ed.
Ja, das ist für mich auch einfacher. Ed wurde am 18. Dezember 1948 in Burbank, Kalifornien, als zweites Kind und auch einziger Junge der Familie Kemper geboren. Sein Vater, damals Weltkriegsveteran, später als Elektriker, hatte vorerst ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Jedoch trennten sich die Eltern im Jahre 1957. Die Scheidung folgte dann endgültig 1961. Der junge Ed ging zu seiner Mutter. Genau. Seine Mutter, welche als neurotisch, herrschsüchtig, alkoholabhängige Frau beschrieben wurde, ging dazu über, ihn zu erniedrigen, zu demütigen und zu missbrauchen. Ist schon mal ein toller Einstieg.
Ja, das ist ja auch ein Einstieg, der in so Serientäter-Lebensläufen immer wieder vorkommt. Herrschsüchtige Mutter oft, oder beziehungsweise ein Elternteil und oft auch ja, Missbrauch und Gewalterlebnisse zu Hause und oft eben auch diese Alkoholgeschichte. Ne? Also es geht oft so einher, so ein Zyklus der Gewalt, der dann einfach weitergegeben wird.
Genau.
Ja, und das beginnt ja eigentlich auch schon mit dem zerrissenen, zerrütteten Elternhaus, so, ne? Muss man auch dazu sagen. Dass natürlich, also diese, sagen wir mal, diese Gewaltkomponenten spielen natürlich die gravierendere Rolle, ist ja mir auch klar. Aber nichtsdestotrotz beginnt es ja erstmal auch mit einer Trennung der Eltern.
Mhm. Wobei und, ich muss sagen, aus meiner Sicht für Kinder besser, sie wachsen mit getrennten Eltern auf, als in einer toxischen oder irgendwie sonst schieflegigen Beziehung. Ne? Also ich glaube...
Safe, aber wir reden vom Jahr 1961. Klar. Da war das alles noch sehr, sehr verpönt.
Klar, aus der sozialen Lupe nochmal was ganz anderes als heute, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, dieses auf Teufel komm raus, Aufrechterhalten von Beziehungen der Kinder zuliebe, in Anführungsstrichen, das ist oft genau der falsche Weg.
Das stimmt auf jeden Fall, also das kann ich auch aus dem Studium bestätigen. Ist ja auch ein großer Zweig der Rechtspsychologie. Lieber trennen und vernünftige Regelungen finden, vernünftig miteinander klarkommen, als wirklich zwanghaft für das Kind zusammen zu bleiben. Das ist nie der beste Weg. Nie.
Ja, Kinder haben unheimlich feine Sensoren und die merken ganz, ganz schnell, wenn da zu Hause irgendwas nicht stimmt. Die haben zwar keinen Vergleich, die haben kein Beziehungsmodell, was funktioniert im Kopf, aber die merken trotzdem instinktiv, es passt was nicht, ne?
Und das ist das Problem dabei immer, die dichten dann sich irgendwas dazu. Und das ist das größte Problem bei Kindern, die Fantasie. Die steigern sich da rein und das wird für die wahr. Und die Fantasie ist bei solchen Spannungszuständen nie gut.
Ja, das stimmt. Wenn dann auch so die Fantasie die einzige Ausflucht ist von so einer grausamen Realität, dann werden da auch Dinge glorifiziert und dann eben auf Teufel komm raus versucht, die im richtigen Leben umzusetzen, ne, und diese Muster übertragen. Aber wir schweifen jetzt schon ganz schön ab. Willkommen bei Blutrausche.
Dann mache ich einfach mal weiter. Genau. Eds Mutter zwang ihn im Keller zu schlafen und schloss auch hinter ihm die Kellertür ab. Das lag daran, dass sie meinte, sein Anblick sei für seine beiden Schwestern zu hässlich. Somit ist ein kleiner, verängstigter Junge nachts alleine im Keller eingeschlossen.
Geil.
Zudem verhöhnten sie den Jungen im Laufe der Jahre für seine Körpergröße und fast für sein Körpergewicht. Da werden wir später auch noch hinkommen. Ed war nämlich schon mit 15 Jahren 1,93 Meter groß.
Okay.
Da habe ich auch noch ein schönes Bild vorbereitet. Auch richtig schön oldschool ausgedruckt. Ich werde es euch hier mit die Kamera halten.
Gerne.
Genau, seine Mutter nannte ihn auch, ich habe es mal übersetzt, den echten Spinner und den Psychopathen. Fragwürdige Kosenamen für ein Kind.
Ja, zumal halt irgendwie, wir auch wissen, Worte formen auch Realität, ne? Und wenn du irgendwas oft genug hörst, dann internalisierst du das. Und wenn du halt der Spinner bist von klein auf oder der Psychopath, dann internalisierst du das und dann ist das irgendwann Teil deiner Realität, ne?
Es gibt ja den schönen Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung.
Ja, genau.
Genau. Sie vertrat im Endeffekt die Meinung, dass wenn sie dem Jungen Zuneigung zeigen würde, würde dieser homosexuell werden. Und in der damaligen Zeit war dies ja sehr verpönt. So äußert sie ihm auch immer wieder gegenüber, dass keine Frau ihn jemals lieben könnte.
Ja, auch das natürlich, sowas bleibt auch hängen, ne, bei Kindern. Die hören das von ihrer engsten Bezugsperson. Und auch wenn man das dann vielleicht später mal irgendwann im Erwachsenenalter analysiert und man erinnert sich an diese Momente und man weiß, okay, Mutter hatte vielleicht irgendwie eine Meise, jetzt mal lapidar gesagt, und die hat das gesagt und das muss nicht stimmen. Es ist trotzdem in dir ganz tief verankert. Diese Unsicherheit, die ist einfach da, ne?
Ja.
Na klar.
Es geht leider auch noch weiter, und zwar passten sich die Schwestern dem Verhalten der Mutter an. So versuchte eine der Schwestern, ihn einmal vor einen Zug zu schubsen. Und in einer anderen Situation schubste eine der Schwestern ihn in das tiefe Ende des Schwimmbads, sodass er dabei fast ertrank. Ja, nicht nur seine Schwestern misshandelten den Jungen physisch und psychisch, auch in der Schule wurde er zudem gemobbt. Während Ed wiederum gar nicht diese Ungerechtigkeiten des Lebens verstand, zu dem Zeitpunkt geht man davon aus, dass er ein sehr ausgeprägtes Ungerechtigkeitsempfinden hatte, was wiederum dann konträr später zu seinen Gewaltfantasien stand. Das heißt wirklich, er hatte diese Ausprägung, dass er sagt, das ist gerecht, das ist ungerecht, aber wiederum hatte er Gewaltfantasien, obwohl er wusste, sie auszuüben, wäre halt auch nicht im Sinne der Gerechtigkeit.
Das muss ja nicht konträr sein.
Hat er sich dann für die Gerechtigkeit auch eingesetzt, jetzt irgendwie in der Schule, wenn irgendwelche Situationen waren oder sowas, ich weiß nicht, ob du dazu was herausgefunden hast, die irgendwo Mitschüler oder sowas ungerecht behandelt wurden oder irgendwas anderes, das er mitbekommen hätte?
Dazu habe ich jetzt gar keinerlei Informationen. Ich habe auch, die meisten Infos sind von ihm selbst, also ohne Gewähr. Mhm. Aber als über irgendwelche Einsätzen für andere keinerlei Informationen.
Da muss man gerade mal kurz zur Einordnung auch für Daniel sagen, Ed Kemper ist einer der wenigen Serientäter, die man quasi lebendig geschnappt hat und die auch am Leben geblieben sind und die auch relativ offen waren, zugänglich waren, was so Informationen anging. Und man hat quasi viel mit ihm gesprochen, um ihn zu verstehen, aber man hat auch aus den Gesprächen mit ihm dann auch teilweise abgeleitet auf andere Serientäter. Also man hat aus diesen Gesprächen mit Kemper, unter anderem mit Bundy, die sich sehr offen gegeben haben, auch Erkenntnisse gezogen, andere Serientäter betreffend. Und das ist halt so ein Glücksfall, dass man sehr viel von ihm direkt einfach weiß. Aber wie jetzt dann Theresa sagt, das ist natürlich dann kein Gewehr. Es kann natürlich auch sein, dass er im Hinblick auf manche Sachen vielleicht ein bisschen geschummelt hat oder so, ne?
Da kommen wir am Ende noch hin. Ich habe einen riesigen Diskussionspart vorbereitet.
Ich möchte ganz kurz noch, bevor Theresa weitermacht, noch mal ganz kurz sagen, sie hat jetzt gesagt, es ist so ein bisschen konträr, dass er dieses Gerechtigkeits-Ungerechtigkeitsempfinden hatte, aber sich dann eben doch für seine Verbrechen entschieden hat. Und ich sehe das nicht zwingend konträr. Also nur das reine Wissen darüber, was richtig und falsch ist, heißt ja nicht, dass man sich automatisch für die richtige Seite entscheidet. Er hat sich halt für die falsche Seite entschieden.
Ja.
Ja, oder er war zu schwach, diese Gerechtigkeit über sein Leben zu stülpen.
Genau, ich denke, da würden wir noch hinkommen oder so ein bisschen die Erklärung dafür zu finden. Da würden wir auf jeden Fall hinkommen. Aber so, ich sag mal, für ein Kind ist es ja schon vor allem eine sehr starke kognitive Dissonanz. Einerseits will ich Gerechtigkeit für alles und jeden, andererseits habe ich halt selbst in mir diese ganz starken Gewaltfantasien. Ja, dann, ich mache einfach mal weiter, ne?
Ja,
okay.
Im Alter von 10 zeigte Ed die ersten Verhaltensauffälligkeiten. An Puppen seiner Schwestern ließ er seine aufkeimenden Gewaltfantasien aus. Auch als diese ihm nicht mehr reichten, ging er über zu Insekten. Aber auch diese wurden ihm irgendwann zu klein. Er begann, die Familienkatze zu töten und experimentierte mit ihrem Leichnam. Zur Info,
Klassiker.
Das stimmt, aber ich habe explizite Gewalt rausgelassen.
Ja, das ist gut. Das machen wir ja meistens auch so. Ich habe mich gerade kurz, gefragt, so Küchenpsychologie, Ahoi, ob dieses Anfangen mit dem Quälen und Zerstören der Puppen der Schwestern vielleicht damit zu tun hatte, dass die Schwestern so ein die Puppen substituierend für die Schwestern da
standen, waren, ne?
Weil die ihn ja auch gequält haben. Also von denen hat er Ungerechtigkeit erfahren.
Ja, das ist zumindest mal eine Form der Rache ist.
Bedingt. Vielleicht kommen wir da gleich noch hin.
Ich bin sehr gespannt.
Genau, 3 Jahre später wiederholte er dieses Verhalten auch erneut an der Katze seiner Schwester. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, und zwar, weil seine Schwester ihm die Katze vorzog. Das heißt, er nahm der Schwester was sie liebte, weil er unter der Katze stand. Ich glaube, da ist eher so ein Eifersuchtsgedanke.
In dem Fall safe, ja.
Und ich könnte das verbinden in meinen Augen mit jetzt den Puppen. Die Puppen waren den Schwestern ja wahrscheinlich auch viel wert. Ich meine, das sind ihre Spielzeuge gewesen. Und dann hat er einfach die zerstört.
Ja, ja. Also, dass er natürlich die Schwester damit auch treffen wollte, das ist ganz klar, dass die das ärgert und dass ihm das klar war, dass die das nicht gutheißen würden, wenn er die zerstört, ne? Dieser Stellvertreter-Aspekt, der kam mir einfach nur so spontan beim Zuhören.
Der wird noch öfters kommen. Genau. Im Endeffekt wird beschrieben, dass Ed irgendwann mit den Puppen seiner Schwestern dunkle Rituale nachstellte. Er spielte Spiele mit seinen Schwestern, die der Todesstrafe nachempfunden waren. Beispielsweise das Spiel Gaskammer oder elektrischer Stuhl. Bei elektrischer Stuhl mussten seine Schwestern ihn wirklich an einen Stuhl fesseln und er tat so, als würde er sterben durch Stromschläge. Als Kind. Wir reden von einem 10-jährigen Kind.
Ja, das ist eher untypisch.
Ja. Bei mir schoss sofort die Frage in den Kopf, woher kennt dieser Junge so explizit die Abläufe einer Todesstrafe?
Gut, darüber ist ja in Amerika auch immer relativ ausführlich in Zeitungen berichtet worden. Und man wusste ja zumindest auch immer, wenn Todesstrafen stattgefunden vollstreckt wurden, dann war das ja immer so ein kleines Happening. Man konnte die ja auch mal als Besucher dann anstreben. Vielleicht stand das dann in der Zeitung so von wegen, jetzt ist wieder soweit und dann wurde darüber berichtet. Ich meine sogar, aber da will ich mich jetzt nicht festnageln lassen, ich meine sogar mal gehört zu haben, dass von irgendwie so ein, zwei Hochprofile-Leuten, die zumindest teilweise im Fernsehen übertragen wurden. Also nicht komplett, aber so in Ansätzen. Also
ich meine auch, das wäre damals öfters im Fernsehen übertragen worden bei wirklich schwerwiegenden Straftätern.
Also irgendwas habe ich da ganz tief im Hinterkopf verbuddelt. Und ja, keine Ahnung, man war da ja auch ein bisschen freizügiger. Oder USA und Gewalt im Fernsehen, da ist man ja generell freizügig. Bloß keine Brust, aber was da sonst so zu sehen ist, ist halt scheißegal. Ne?
Ja, aber mal grundsätzlich kann man ja sagen, dass dieses Thema für US-amerikanische Kinder natürlich präsenter ist als jetzt irgendwie hier. Safe, und ich denke mal, die werden einfach auch, und insbesondere in der Zeit, weil man vielleicht noch so ein bisschen unverblümter mit der Wahrheit, die wurden einfach dann mit großen, auch mit den verschiedenen Methodiken.
These, da ja Edmund Kempers Mutter die Theorie hatte, wenn sie ihn liebevoll erzieht, wird er schwul, hat sie vielleicht gedacht, wenn sie ihn mit hässlichen Dingen konfrontiert, wird er männlich.
Ja, ja.
Könnte sein.
Das mit Sicherheit.
Also vielleicht hat sie ihm dann auch so mal vorgelesen, so, da ist wieder einer hingerichtet worden, die, keine Ahnung, die Augäpfel sind rausgeploppt, der hat sich 10 Minuten gewunden im Todeskampf, so damit der Junge hart wird, weißt du?
Wobei ich glaube, wenn ich ehrlich bin, gar nicht, dass sie ihm vorgelesen hat. Also ich glaube, sie war so das perfekte Gegenteil einer guten Mutter.
Es klingt sehr danach, ja. Leider.
Was mir wichtig ist, wir hatten ja jetzt nur Tiere quälen. Generell diese Darstellung, die er macht von Gewaltfantasien. Viele Leute werden jetzt wahrscheinlich dunkle Triade im Kopf haben oder die McDonald's-Triade genannt. Erstmal ist die widerlegt. Die stimmt nicht und da habe ich hier halt auch wirklich so einen schönen Satz stehen, der mir ganz wichtig ist. Das, was ich bisher vorgelesen habe, sind keine Anzeichen für einen späteren Mörder oder Psychopathen. Das sind alles Anzeichen für ein Kind, was dringendst Hilfe benötigt. Es sind einfach nur Hilfeschreie.
Das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge, wo die McDonald-Triade angesprochen wurde. Das war, glaube ich, die Folge mit den Ofis, die gehäutet 10 oder 11. Und da hatte Kati auch schon darauf hingewiesen, dass das nicht zwingend auf eine spätere Ausprägung hindeutet, sondern dass das in erster Linie halt auf ein Trauma hindeutet. Aber man findet dennoch diese einzelnen Punkte sehr, sehr häufig bei später Serienstraftäter, bei Kriminellen, bei Brandstiftern. Also man findet diese Punkte schon. Es ist nur nicht so, dass der Weg vorgezeichnet ist, wenn das Kind das tut. Ne?
Genau, und es ist nicht valide. Also man hat es getestet, glaube ich, an 20 Straftätern oder so. Also das ist nichts.
Gut, das ist eine sehr geringe Kontrollgruppe, das stimmt, ja.
Wenn ich bedenke, meine Bachelorarbeit war an über 600 Leuten. Also das ist, weiß ich nicht, ist, empfinde ich als nicht sehr standhaft.
Ja, also ich habe Statistik nur sehr, sehr peripher im Studium gemacht. Ich habe es gehasst, aber ich weiß genug, um zu sagen, dass 20 eine relativ beschissene Gruppe ist, Gruppengröße ist, ja.
Das ist so.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass grundsätzlich die Möglichkeit, Serientäter zu befragen, recht gering ist. Ne? Man kann da wahrscheinlich recht schlecht irgendwie tief, sagen wir mal, in die Schublade greifen, um zu gucken, wie man alles findet. Also von daher, ja, nicht repräsentativ, aber auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, so eine große Kontrollgruppe zu bekommen wahrscheinlich.
So sieht's aus. Es ist generell ein schwieriges Feld und vor allem, es ist viel zu homogen im Endeffekt. Du hast ja ganz viele verschiedene Arten von Serientäter, oft Trauma begründet, wirklich. Wie differenzierst du wieder Massenmörder und Serientäter? Beispielsweise ist ja auch so ein ganz klassisches Ding. Also ich glaube, da könnte man sich wirklich drinne verlieren und auch eine ganze Doktorarbeit wahrscheinlich drüber schreiben.
Okay. Also ein traumatisiertes Kind, das eigentlich nur Hilfe benötigt.
Genau. So mit 14 läuft Ed nun von zu Hause weg, also von seiner Mutter, und flüchtet zu seinem Vater. Dort wird ihm erst bewusst, dass sein Vater die ganze Zeit vor ihm verheimlicht hat, dass er einfach eine neue Beziehung hat, neu geheiratet hat und weitere Kinder hat. Das hat er die ganze Zeit vor Ed verheimlicht, obwohl sie damals, als Ed ein Kind war, ein sehr gutes Verhältnis miteinander hatten. Der Vater forderte leider nach einiger Zeit, dass Ed zu seinen Großeltern auf eine abgelegene Farm zieht, weil er ihm zu anstrengend wurde. Ed hasste das Leben dort, also das sagt er ganz deutlich, er hat es dort gehasst.
Ist ja auch ein cooles Signal für das Kind, ne? Der kommt aus sehr, sehr unschönen Verhältnissen, hat wahrscheinlich eh schon unter der Trennung der Eltern gelitten, ist dann bei seiner Mutter aufgewachsen, von der Mutter und den Schwestern gequält worden, flüchtet zu seinem Vater und wird dann auch wieder abgeschoben.
Ja.
Und wird nicht nur abgeschoben, sondern er fährt dann auch noch, war wahrscheinlich alt genug, um auch mitzunehmen, du bist zu anstrengend, mit dir stimmt was nicht. Also es liegt an dir, dass das hier nicht funktioniert, ne?
Ja.
Ja, und das ist, er wurde ersetzt aus seiner Sicht. Er sucht ja den Vater auf, um dort zu leben. Es ist seine freie Wahl zwischen Mama und Papa. Er hat gesagt, ich möchte zum Papa. Und dort findet er jetzt andere Kinder wieder. Die haben seinen Platz eingenommen. Und jetzt muss er aber weg von dort. Und dann auch dorthin, wo er gar nicht hin möchte.
Ja, und die Kinder, die erleben quasi diese Nestwärme, die er nicht bekommt, die ihm verwehrt wird, ne? Also wirklich, er wird ersetzt in seiner Sicht. Das hast du sehr, sehr treffend gesagt, so lapidar das auch klingt. Aber so muss es sich anfühlen für ihn.
Ja. Und dazu kommt halt noch, sein Vater beschreibt er als senil werdend, als immer vergesslicher, aber als einen sehr liebevollen Menschen. Seine Mutter wiederum soll ein ähnlicher Charakter wie seine Großmutter soll ein ähnlicher Charakter wie seine Mutter gewesen sein. Das heißt, sehr dominant und beherrschend. Welche auch sein Großvater, und jetzt zitiere ich ihn, ständig entmannt.
Also quasi, dass sie als Großmutter, sie als Frau eher untypisch für die damalige Zeit zu Hause die Hosen anhat und der Großvater nichts zu melden hat, sondern eher so derjenige ist, der da irgendwie, wie soll ich sagen, nicht den Ton angibt, sondern der so ein bisschen das ausführende Organ ist im Haushalt. Ja.
Ich glaube, da schwingt auch noch Erniedrigung mit rein. Ich glaube, sie hat ihn wirklich gezielt erniedrigt und vielleicht auch fertig gemacht. Das wird einer der Punkte sein.
Ja, das ist einfach bis hierhin schon mal super tragisch. Da haben wir halt einfach eine Kindheitsgeschichte, die ja wirklich geprägt ist von Vernachlässigung, von fehlender Wärme und aber auch von fehlenden Vorbildern in diesem emotionalen Bereich. Ne? Also das ist ja wirklich ein roter Faden, der sich bisher schon krass durchzieht.
Ja, und dementsprechend tötet Ed zu dem Zeitpunkt auch durchgehend kleinere Tiere, wie zum Beispiel Vögel. Es ist von Nachbarn berichtet, dass er wirklich auf Spatzen geschossen hat. Laut ihm machte er das alles, um Frust abzubauen. Ich finde, das sagt schon sehr viel aus. Ja, kleinere, schwächere Lebewesen werden nun halt zu Stellvertretern für etwas, was er als zu groß und zu mächtig wahrnimmt, und zwar den dominanten Frauen.
Ja, auch natürlich eine Sache, die auch ins damalige Rollen- und Gesellschaftsverständnis gar nicht reinpasst. Vielleicht auch deswegen doppelt verwirrend, ne? Dass er an sich in der Gesellschaft groß wird, wo die Frau eher noch einen anderen Platz hatte, in Anführungsstrichen, und er aber erlebt, dass die Frauen in seiner Umwelt ja eben ganz anders sind, dass sie dominant sind, dass sie nicht dieses Mütterliche versprühen, sondern eher Kälte, und dass er oder andere Männer quasi entmannt und untergeordnet sind.
Mhm. Ja, würde ich auch behaupten. Am 27. August 1964, Ed ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt, stürmt er nach einer Auseinandersetzung mit seiner Großmutter aus dem Haus und holt sein Gewehr. Er erschießt die Großmutter in der Küche. Er ist 15. Als der Großvater kurze Zeit später nach Hause kommt, erschoss Ed auch diesen. Da er nun nicht mehr wusste, was er tun sollte, rief er seine Mutter an. Diese wiederum riet ihn, die Polizei zu informieren. Dies tat er auch und erwartete dann auf der Farm seiner Großeltern auf die Ingewahrsamnahme. Später in Interviews berichtet er, dass er die Großmutter getötet hat, weil er wissen wollte, wie es denn sei, seine Großmutter zu töten. Wiederum sein Großvater, zu dem er ja ein gutes Verhältnis hatte, tötete er nur, damit dieser nicht erfahren musste, dass seine Frau verstorben ist.
Das Blöde daran ist, mal rauszufinden, wie man die Großmutter umbringt und was das für ein Gefühl ist, dass das eben eine sehr exklusive und einmalige Geschichte ist. Ne? Die kommt halt nicht zurück. Hm. Und das, was du gerade sagst, ist eine der wenigen Kenntnisse, die ich über diesen Fall hatte, dass er seinen Großvater eher aus so einer Gnadenaktion getötet hat. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass er gesagt hat, er wollte ihm das nicht zumuten, diesem Verlust, und er hätte auch gar nicht gewusst, wie er alleine klarkommen sollte. Das spricht ja eben auch wieder Bände, dass er den gar nicht als kompetenten Erwachsenen erlebt hat, der in der Welt alleine stehen kann, sondern dass der wirklich als Appendix seiner Frau quasi wahrgenommen wurde, die das Leben gestaltet hat.
Ja, das, und ich finde das super interessant, wenn man bedenkt, dieser Mord an der Großmutter zeugt ja eigentlich von sehr wenig Empathie, würde ich behaupten. Wiederum, natürlich, das ist jetzt sehr verschoben, was ich sage, aber wiederum, der Mord an seinem Großvater zeugt ja von einer gewissen Art der Empathie, wenn es auch von mir so die kognitive ist. Weil er ja bewusst nicht möchte, dass er leidet.
Voll. Also so eine Art selektive Empathie. Ne? Also die kann er seiner Großmutter gegenüber nicht aufbringen, aber seinem Großvater gegenüber. Und das kann natürlich daran liegen, dass er sich mit dem Großvater in einem Boot sieht. Dass da so eine Art gemeinsamer Erlebnishorizont von ihm gesehen wird und der Großvater auch eher als dieses emotionale Opfer in seiner Welt existiert, wie er auch selber.
Und hier ist natürlich auch dieses Gerechtigkeitsempfinden zu verorten. Denn in dem Moment, in dem er seinen Großvater davor schützt, dass seine Frau umgebracht wurde, versucht er ihn natürlich irgendwie auch gerecht zu behandeln und von ihm weiteres Leid sozusagen abzuwenden.
Also ich finde das super, wie ihr das einordnet. Genau, also wenn man mal drüber nachdenkt, für einen 15-Jährigen ist das eine Tat, mit der man einfach nicht rechnet. Dementsprechend reagiert auch die gesamte Gesellschaft darauf. Es ist für sie unverständlich, wie ein Mensch in diesem Alter sowas machen kann, ohne psychisch krank zu sein. Dementsprechend wurde ihm dann damals eine Erkrankung diagnostiziert, auf die werden wir gleich nochmal ganz kurz eingehen. Und er wurde in eine Hochsicherheitseinrichtung für psychisch kranke Straftäter eingewiesen. Dazu muss man sagen, diese Einrichtung war für erwachsene Personen. Das heißt, ein mitten in der Pubertät steckender Junge wird jetzt zwischen schwerst psychisch erkrankte Straftäter gesteckt.
Ja, große Schwäche des amerikanischen Systems auch teilweise. Ich kann mich erinnern, irgendwie, da war ich selber noch ein Kind, da ist ein Fall um die Welt gegangen, wo eine Auswandererfamilie, ich glaube Schweizer Herkunft, da wurde dem irgendwie 12-jährigen Sohn vorgeworfen, er hätte seine Schwester missbraucht. Das wurde von Nachbarn irgendwie in den Raum geworfen. Und dieser Junge wurde dann auch mit erwachsenen Straftätern einen Monat inhaftiert quasi, bis dann irgendwie seine Unschuld festgestellt wurde. Und ich, keine Ahnung, ich war 14, also ich war unwesentlich älter als dieses Kind und ich habe gedacht, so geil, nach irgendwie einem Monat mit erwachsenen Straftätern in einem Gefängnis, spätestens dann ist der doch auch total traumatisiert fürs Leben. So, wie kann man da nicht eine andere Lösung finden? Ne?
Und auch hier muss man halt immer sagen, Ed hat niemals gelernt, was richtig und was falsch ist. Er kann es nicht differenzieren. Also ich will jetzt nichts gutreden, was er getan hat, aber wer keine Norm kennt, kann auch keine Norm leben.
Ja, das ist absolut richtig. Da sprechen wir oder haben wir schon öfter drüber gesprochen im Zusammenhang mit Resozialisierung. Das ist ja diese Erkenntnis, die wir auch immer wieder haben. Um resozialisiert zu werden, muss man schon mal sozialisiert gewesen sein. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche, was du jetzt sagst.
Ist der Punkt, ne? Da steckt das Re, steckt ja da drin. Ne? Also diese Sozialisierung muss ja erstmal stattfinden. Und wenn keine Werte und Normen vorgelebt werden in der ersten Sozialisationsinstanz durch die Eltern, dann ist es natürlich schwierig.
Also die Diagnose, die ich vorhin angesprochen habe, ist nämlich die Schizophrenie. Das ist ja genau der Bereich, in dem ich arbeite. Sie wird ganz schnell wieder verworfen. Ed weist nicht ein Symptom einer Schizophrenie auf. Auch nachträglich betrachtet ist da nichts zu finden, dass man sagen könnte, er hat eine Schizophrenie.
Magst du kurz zur Einordnung für die Leute zu Hause mal kurz erzählen, was sind denn mögliche Hinweise auf eine Schizophrenie? Also was würde man da typischerweise finden?
Also vielleicht kannst du noch ein zweiter, Entschuldigung, vielleicht einmal ganz kurz nochmal auch erklären für alle da draußen, die es nicht wissen, was Schizophrenie überhaupt ist.
Oh Gott, wo fange ich? Also ja, Schizophrenie wird ja gerne verkannt von uns, ist auch mal so in der Gesellschaft, es wird ja immer dargestellt mit diesen zwei Persönlichkeiten, weil es heißt so viel wie gespalten. Es ist keine gespaltene Persönlichkeit, das ist was ganz anderes. Eine Schizophrenie geht im Endeffekt einher mit Wahn. Da kennt man als so ganz Standardding die Paranoia, die werden sehr paranoid. Dann kommt dazu noch die Halluzination in jeglichen Formen, akustisch, optisch, taktil, alles dabei. Und dann gibt es sogenannte Ich-Störungen noch und Desorganisation. Ich-Störung bezieht sich auf so Sachen wie das Gefühl, dass man die Gedanken geklaut bekommt, das Gefühl, dass von außen Leute Gedanken eingeben, Gedanken abreißen und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einige weitere. Und das ist so das Bild der Schizophrenie. Wenn man an Schizophrenie denkt, das denkt man hauptsächlich an Wahn und Halluzinationen, also die Sehen, Hören, Fühlen auf Dinge, die einfach nicht da sind. Für Schizophrene sind sie aber wirklich dort. Also das Gehirn produziert wirklich diese, ich sage jetzt einfach mal Objekte. Und der Wahn spielt meistens damit rein. Also ganz Klassiker sind religiöse Wahngeschichten mit Gott spricht zu mir, ich muss ausführen, was Gott mir sagt. Oder diese ganz klassischen Sachen im Verfolgungswahn, diese paranoiden Geschichten, der Staat verfolgt mich, weil XY.
Ja, ich finde vor dem Gesichtspunkt auch immer total interessant, so in manchen Zeitaltern spricht man dann irgendwie davon, weiß ich nicht, Propheten, Gott hat durch den und den gesprochen, hat das und das gesagt, ne? Und ich wüsste so gerne mal, so rückblickend betrachtet, wie viele dieser religiösen oder geschichtlichen Stories, die man so kennt, im Endeffekt auf irgendwelche psychischen Störungen zurückzuführen sind. Generell auch ein interessantes Thema, ne? Wenn ich dir jetzt erzähle, ich höre Stimmen und ich spreche mit imaginären Freunden, dann liegt es relativ schnell nahe, dass ich irgendwo eingewiesen werde. Aber wenn ich erzähle, Gott spricht zu mir und ich bin ein sehr religiöser Mensch, dann wird das irgendwie auch heute noch total so stehen gelassen, ne? Weil das in unserer Gesellschaft irgendwie, also diese religiöse Verankerung auch stattfindet. Da ist dann halt, da findet man nichts Komisches bei, ne? Das ist auch so ein Punkt, über den ich super oft nachdenken muss.
Also es hört sich jetzt lustig an, was ich sage. Ist es eigentlich nicht? Ich glaube, ich habe mindestens 7 Leute kennengelernt, die sagen, ich bin Jesus. Ich habe 2-mal Gott kennengelernt, 1-mal Satan, 1-mal Hitler, interessanterweise. Und ganz, ganz, ganz viele sagen von sich, nein, ich bin einfach nur von Dämonen besessen und ich bin nicht schizophren.
Ja, gut, das haben die dann vielleicht auch mal irgendwo gehört, gerade auch so im, weiß ich nicht, je nachdem wie alt die sind, vielleicht auch im dörflichen Kontext, ne? Einer der bekannten Fälle so in der deutschen Geschichte wird dir natürlich als True Crime begeisterte Frau aus dem psychologischen Feld was sagen, Anneliese Michel, Exorzismusopfer von Dämonen
das
besessen.
Ist das nicht so ein bayerischer Fall?
Ja.
Wovon es auch solche Aufnahmen gibt?
Ja, genau. Ob die aus Bayern kamen, weiß ich gar nicht. Das ist ein Exorzismus. Das ist eine junge Frau, die beim Exorzismus gestorben ist und genau, die dann halt auch vom Teufel besessen war, laut Meinung der handelnden Personen. Und wo man einfach so natürlich mit der fachlichen Linse von außen oder in meinem Fall halbfachlichen Linse von außen sagen würde, das ist eine Person mit psychischen Störungen. So, die muss einfach behandelt werden und nicht exorziert und keine Ahnung was.
Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, hast du auch schon mal erlebt, Theresa, dass 2 Leute sich für die gleiche Person gehalten haben und dann so duelliert sind?
Ja, Jesus.
Tatsache.
Okay. Ich hatte es schon einmal, ich habe es nur von Weitem beobachtet, aber mein Chef erzählt immer davon. Mein Chef hatte 2-mal Jesus und die beiden Jesusse, und Jesusse ist für mich die Mehrzahl von Jesus, lagen
was
in
wäre sonst? Jesi?
Ich weiß es nicht.
Ich könnte mir vorstellen, es ist auch tatsächlich so ein langgezogenes U. Das
Jesusen? Keine Ahnung.
Oh, das Jesusse. Hört sich unangenehm an.
Ja, also Jesusse. Es sind Jesusse.
Jesusse. Und beide Jesusse lagen in einem Zimmer, in einem Doppelzimmer. Und dann hat
das ist aber auch maximal dumm.
Ja, und mein Chef ist dann wohl hin und hat gesagt, ja, also das geht nicht. Ne? Es gab nur einen, jetzt, das müsste klären. Und dann haben die wirklich...
Also hat er es auch noch angedingst hier, auch noch. Gibt's doch nicht.
Dann haben die wirklich Stunden wohl diskutiert, so wie er es beschreibt. Und dann haben sich festgelegt, einer ist Jesus und der andere ist Jesus' Sohn.
Die hätten das ja auch irgendwie wechseln können. So an geraden und ungeraden Wochentagen ist man halt Jesus oder nicht. Ne? Das ist ja, da findet man Lösungen.
Ich gehe davon aus.
Ja, aber dann ist das doch sehr pazifistisch ausgegangen. Das Ganze haben dann ausdiskutiert, ist da irgendwie.
Sehr, ja.
Also
sehr.
Ich hab's mir jetzt irgendwie härter vorgestellt.
Ich gehe davon aus, dass beide so gedacht haben, ja, der Typ da ist ein Scharlatan, ich bin sowieso der echte Jesus und ich sag dem jetzt einfach, das ist so.
Ich sag dem einfach was Spaß. Anderes so, ja. Aber wir wissen alle, dass ich Jesus bin. Ja.
Genau. Also das gibt
wirklich. Und dein Chef hat sich gedacht, eigentlich wissen wir alle, dass ich Jesus bin. Ja.
Es gibt da muss ich ganz kurz was zu sagen. Sorry, Leute, Exkursalarm. Es gibt einen Film, der heißt Der Boss der Bosse. Ist so ein, ich glaube, skandinavischer Arthouse-Film. Super genial. Solltet ihr irgendwann mal die Möglichkeit haben, den zu sehen, schaut euch den unbedingt an. Es gibt diese Plattform Mubi, da kann man so bezahlt Arthouse-Filme sehen. Da habe ich den damals mal gesehen und den kriegt man, glaube ich, ganz selten auch nur zu Gesicht. Und der ist sehr genial. Und da geht es also um eine ähnliche Thematik, sagen wir mal so.
Hört sich spannend an. Ich würde einfach mal wieder einsteigen. Genau, im Endeffekt, die Schizophrenie-Diagnose wurde ganz schnell verworfen, weil er einfach keinerlei Symptome davon gezeigt hat. Die dortigen Mitarbeiter beschrieben Ed auch wirklich als einen sehr intelligenten und introspektiven Menschen, also er kann sehr gut in sich hineinsehen. Und irgendwann wurde eine IQ-Testung bei ihm gemacht. Bei der ersten konnte ein IQ von 136 festgestellt werden. Somit wäre er 2 Standardabweichungen über dem Durchschnitt.
Ja, absolut bemerkenswert. Einstein hatte 133, wobei das natürlich auch.
Hat ja, Einstein nicht 150?
Nee, ich meine 133, wobei das natürlich auch alles mit Vorsicht zu genießen ist, gerade auch so diese älteren IQ-Tests. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich meine, es wären 133 gewesen, aber.
Ja. Also, Fakt ist, Kim, der ist dann also auf jeden Fall knapp unter dir gewesen.
Ich würde kurz darauf hinweisen, um mal ein bisschen arrogant zu sein, ich liege auch bei 136. Aber.
Elegant eingebaut auf jeden Fall, elegant eingebaut.
Also ein bisschen Selbstlob muss auch mal sein.
Ja, wenn man das schon mal getestet hat, dann habe ich tatsächlich noch nie aus.
Ich hab's auch Schiss.
Aus purer Angst, das Ergebnis mir nicht gefallen
auch,
könnte.
Was ich auch, ja.
Was ich mal gemacht habe, ist, es gab mal so ein, im Spiegel gab es mal so einen Zugangstest zu Mensa, also dieser begabten Vereinigung. Und den habe ich tatsächlich recht easy geschafft. Also ich hätte laut des Spiegels auf jeden Fall gute Chancen auf eine Mitgliedschaft gehabt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich auch keinen Test mehr zu machen. Jetzt weiß ich, dass ich schlau bin. So, keine Ahnung, das reicht jetzt.
So geht es mir mal, um dich wirklich hochbegabt nennen zu dürfen, musst du eigentlich eine Hochbegabten-Testung machen. Macht man eigentlich bei Kindern, gibt es kaum bei Erwachsenen. Und ich habe echt mir überlegt, das zu machen. Aber ich habe so Angst, dass die mir sagen, eigentlich sind sie richtig dumm. Deswegen lasse ich es.
So inselbegabt?
Sowas zum Beispiel, aber ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Also bei mir gibt es eigentlich nur 2 Modi. Richtig, richtig, richtig dumm oder richtig schlau. Dazwischen ist Leere.
Ja, ich weiß, warum ich das zum Beispiel nie getestet habe. Also ich habe eine Sache mit Edmund Kemper gemein, also natürlich jetzt nur ganz am Rande. Meine Mutter hat als Kind mir ganz, ganz oft gesagt, was ich alles nicht kann. So. Und ich habe ganz oft gehört, was ich alles für Defizite habe. Und deswegen, ich weiß in mancher Hinsicht, was ich kann. Ich bin selbstbewusst. Aber ich hätte dann doch Angst vor so einem Intelligenztest, weil dann doch diese Angst tief drin ist, diese Internalisierung. Vielleicht bist du ja doch dumm. Weil das
ja, aber was du nicht kannst, hat ja mit deiner Intelligenz erstmal
nichts. Nein. Also, keine Ahnung, bisschen Nähkästchen. Also, ich glaube im Nachhinein, meine Mutter, die hatte wahrscheinlich auch wie Edmund Kempers Mutter auch so ein bisschen mit sich auch so ihre Probleme, die wahrscheinlich nie diagnostiziert worden sind. Und die hat unheimlich viel auf mich übertragen von ihrer Unzufriedenheit, glaube ich. Und ich kann mich erinnern, ich musste mir als Kindergartenkind oder als Grundschulkind ganz oft anhören, was ich für eine unglaubliche Enttäuschung bin und dass aus mir niemals was wird. Und das hat sich halt so internalisiert.
Also es ist wirklich heftig.
Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich solchen überprüfbaren Situationen häufig aus dem Weg gehe. Ja, ich bin selbstbewusst, ich halte mich für selbstbewusst, ich weiß, was ich kann. Aber ich habe oft Angst vor der Überprüfbarkeit, weil dann diese Stimme in mir sagt, vielleicht kannst du es ja doch nicht. Weißt du?
Krass, das ist ja schon wirklich tief verwurzelt, das Ganze dann.
Ja, das ist, aber das ist ja normal, ne? Also, wenn du das, wie gesagt, so ab Kindergartenalter schon relativ regelmäßig hörst und ich habe das alles analysiert, das lag natürlich daran, dass meine Eltern wegen mir aufs Dorf gezogen sind. Mein Vater war immer auf Montage, meine Mutter war immer mit mir alleine. Die hat das Dorfleben scheiße gefunden. Die hat dann diese Situation
halt. Aber warum wegen dir aufs Dorf?
Ich ja, fragen darf. Damit ich halt im Grünen groß werde und und weil halt im Dorf, also meine Eltern haben mir das Haus gekauft 3 Jahre nachdem mein Vater aus dem Gefängnis gekommen ist. Das ist ja auch eine sehr kurze Zeit. Das wäre in der Stadt nicht möglich gewesen. Und ich glaube einfach, die hat diese Situation doof gefunden und die hat das halt auf mich übertragen, weil ich der Auslöser war.
Ja gut, und Dorf ist halt auch immer diese heile Welt, ne? Auch bis heute ja noch.
Und Dorf ist auch eine Welt, gerade in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, wo du als Zugezogener einfach nicht reinkommst.
Mhm. Genau so sieht es nämlich aus.
Das heißt, du, gerade, also für mich ist es nicht schwer gewesen, weil Kinder sind halt Kinder. Aber für jemanden als Erwachsenen ist es halt sehr, sehr schwer, da Anschluss zu finden und Gemeinschaft zu finden. Und dann bist du halt, wenn dann der Ehepartner wirklich auf Montage ist, und mein Vater hat sehr, sehr viel gearbeitet, um unser Leben finanzieren zu können, der war teilweise 1-2 Jahre am Stück fast gar nicht da, ne? Dann bist du halt als erwachsener Mensch da wirklich quasi auf dich alleine gestellt. Das ist natürlich nicht cool, so.
So ein bisschen separiert.
Vor allem, wenn du keinen Bock hast auf freiwillige Feuerwehr und Schützenfest und keine Ahnung, was es so als Highlights gibt.
Ja.
War die Vergangenheit deines Vaters ein Thema, wenn ich fragen darf?
Weiß ich nicht, das habe ich ja später erst erfahren. Deswegen kann ich nicht sagen, wie weit das früher ein Thema war. Aber das war sicherlich insoweit ein Thema, weil meine Mutter dadurch, dass sie den geheiratet hatte, das fanden natürlich ihre Eltern auch nicht cool, ist dann der Kontakt dann da auch erstmal runtergefahren. Also was natürlich auch zu dieser Isolation noch so ein bisschen beigetragen hat.
Na klar.
Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es also auf jeden Fall in der Kindheit teilweise auch als relativ, meine Mutter auch oft als Person mit 2 Gesichtern erlebt und das dann erst im Nachhinein mir so erschließen können. Und deswegen verstehe ich so ein bisschen diese Situation. Das ist natürlich weit, weit weg von meiner Realität gewesen. Ne? Es gibt natürlich auch viele schöne Erinnerungen auch an meine Mutter. Ne? Aber ich kann so ein bisschen verstehen, wie so ein junger Edmund Kemper sich in manchen Sachen gefühlt hat, wenn der vielleicht von seiner Mutter so mal links liegen gelassen wurde, weil ich das halt in Grundzügen auch so erlebt habe.
Ja, es ist immer schwierig, ne?
Ja, ich meine, keine Ahnung, es gibt kein Handbuch fürs Elternsein, es fällt da keine Gebrauchsanweisung vom Himmel, wenn man das wird, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, vieles kommt aus dem Instinkt heraus, wenn man die Rolle annimmt und wenn man die haben möchte. Perfekt machen wird man Dinge sowieso niemals können. So. Ich glaube halt, es ist wie mit allen zwischenmenschlichen Beziehungen, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist, eine Freundschaft oder halt eben ein Eltern-Kind-Verhältnis. Man muss mit sich im Reinen sein, um Liebe auf eine vernünftige Art zu geben. So, wenn du kaputt bist in einer Beziehung oder in einer Verhältnis mit einem Kind, kannst du keine gesunde Liebe geben, kein gesundes Umfeld geben. Und deswegen ist innere Stabilität und Eigenstabilität das Wichtigste. Jetzt sind wir richtig krass abgeschweift. Das tut mir
mega. Liebe erst dich selbst und dann andere, so ungefähr.
Ja, genau.
Ja, also ich bin dafür, ich sag's wie es ist, ne? Ich biete ab sofort IQ-Tests an und im Premium-Paket bekommt ihr über 136.
Wo wir gerade dabei sind, weil Edmund wurde nochmal getestet und hatte dann einen IQ von 145.
Junge.
Ja. Fabian, jetzt hast du mal, Fabian, jetzt mal kurz mal Ruhe. Jetzt lass ihn mal reden, bitte. Fängst schon wieder an. Das sage ich als Abschweifprofi.
Genau, im Endeffekt war es wirklich so,
dass... Entschuldige, Theresa, guck mal, wer sich jetzt trotzig zurücklehnt und sein Handy dattelt.
Ich musste gar was nachgucken.
Schnell noch ein Holy trinken. Ist klar.
Ja, noch ein Holy trinken, ja. Nee, ich habe gerade einen Whisky getrunken.
Ach so.
Theresa, ganz kurz, ich habe eine Frage, weil das ist eine absolute Horrorvorstellung.
Ja.
Wir hatten einmal eine Aufnahme, da hat unser Gast seine Tonspur nicht mitgeschnitten aus Versehen. Wenn du da vor dich guckst auf dein Aufnahmeprogramm, dann siehst du so diese typischen Wellen und so, du siehst da Ausschläge, ne? Gott sei Dank, okay. Ja.
Das wäre jetzt heftig. So eine Stunde nichts aufgenommen.
Ja, ich hab, dann hätte ich, glaube ich, jetzt angefangen zu weinen, weil ich mich bisher das Gefühl habe, dass das eine sehr, sehr schöne Folge wird. Und wenn wir jetzt einfach nichts aufgenommen hätten oder du nichts aufgenommen, dann hätte ich, glaube ich, jetzt würde ich jetzt rausgehen und mich betrinken. Ja.
Nee, ich sehe da als die Linien. Leider habe ich auch viele Hintergrundgeräusche, weil ich eine sehr unruhige Person bin.
Ich sehe da als die Linien, jetzt wissen die Zuhörer auch, dass du aus Hessen kommst.
Ja. Ich hässle aber auch heftig, deswegen ist es okay für mich.
Ja, ich finde das gemütlich. Also mein Heimatdorf liegt ja an der Grenze zu Hessen und Baden-Rheinland-Pfalz. Deswegen
wieder sich hier reingesneakt hat, um wieder abzuschweifen. Guck mal hier.
Deswegen find ich hessischen Akzent heimelig und jetzt mach bitte endlich weiter.
Ja.
Ganz elegant von der Seite rein, unglaublich. Weißt du, da habe ich gedacht, ich bin Profi und kann doch noch was lernen.
Seht ihr mal. Ja, Ed jedenfalls zeigte sich ziemlich bestürzt über seine IQ. Da wären wir jetzt eben bei unserem Abschweifen wieder perfekt, weil seine Mutter ihm sein ganzes Leben sagte, dass er minderbegabt sei. Und das hat ihn halt total verstört in dem Moment, weil ihm das erste Mal gesagt wurde, nein, es ist das Gegenteil, du hast einen überdurchschnittlichen IQ. In dem gleichen Zuge wurde ihm aber dann noch eine passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Ich vermute, darauf muss ich jetzt nicht groß eingehen, weil ich finde, das Wort spricht für sich. Geht mit so einer Verweigerungshaltung einher. Genau. Ed musterte sich in den Folgejahren dann zu einem Vorzeigehäftling. Aufgrund seiner Beliebtheit, auch bei dem psychiatrischen Personal, bildete man ihn somit aus, psychiatrische Tests an anderen Häftlingen durchzuführen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Unfragwürdig, aber okay.
Also würde man heute auf jeden Fall nicht mehr machen, sagst du ja?
Ich denke nicht. Ich denke nicht. Somit lernte Ed in dieser Zeit insgesamt 28 psychiatrische Tests auswendig, was wieder für seine Kuh spricht. In einem späteren Interview gab er wiederum an, dass er den Psychiater bewusst manipuliert habe. Und durch die ganzen Sexualstraftäter, an denen er ja wiederum Tests durchführte, lernte.
Ja, das ist natürlich krass. Das gibt ihm natürlich wirklich heftige Einblicke in so eine Evaluation, dann auch für vielleicht eben eigene Sachen. Ne? Da sind wir dann wieder da, was du meintest eingangs, dass man manches auch ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, was man so von ihm weiß.
Das ist auf jeden Fall so. Genau, am 18. Dezember 1969 und damit an seinem 21. Geburtstag wurde Ed auf Bewährung entlassen. Während er nach außen die perfekt geläuterte Fassade zeigte, kochte es aber in ihm weiterhin. Entgegen der Empfehlung des Psychiaters wurde er leider in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Psychiater haben sich explizit dagegen ausgesprochen, aber es gab keine andere Möglichkeit, wo er hin konnte, also wurde er zur Mutter geschickt.
Das ist richtig, richtig, richtig übel und auch richtig dumm. Aber ich finde es auch bemerkenswert, dass er nach 6 Jahren, nach einem Doppelmord, nach 6 Jahren, auch wenn er halt jugendlich war, auf Bewährung wieder rauskommt. Ne, das ist auch sehr bemerkenswert.
Da weiß ich
meine, es ist ja verständlich, dass er nicht bei seinem Vater gelandet ist, ne, wenn er seine Eltern umgebracht hat.
Da weiß ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht genau, wie das System damals oder heute ist in Amerika, weil bei uns wäre das ja auch möglich. Also, wenn jemand wegen Mord bei uns sitzt und es top behandelt, kann der halt auch innerhalb von 4-5 Jahren draußen sein.
Ja klar, wenn man irgendwie sicherstellen kann, dass quasi diese Dynamik, die zu den Morden geführt hat, nicht mehr reproduzierbar ist. Also wenn das quasi wirklich ein einmaliges Ereignis ist, auf jeden Fall. Ich wundere mich einfach nur, weil das amerikanische Strafmaß ja eigentlich sehr viel rigoroser ist, auch bei jungen Leuten. Und deswegen fand ich es bemerkenswert, aber nicht jetzt aus unserer Sicht. Ist es machbar, klar.
Ich denke, es geht sehr viel über die Manipulation einher. Anders kann ich mir jetzt gar nicht erklären.
Da hast du wahrscheinlich recht.
Bei der Entlassung aus der Klinik war Ed inzwischen 2,06 Meter groß, was seinen großen Wunsch, Polizist zu werden, verbaute. Und ja, er konnte wirklich nicht aufgrund des Deliktes kein Polizist werden, sondern weil er zu groß war. Damals, trotz der Ablehnung bei der Polizei, baute er aber gute Beziehungen zu den ortsansässigen Polizisten auf. Und traf diese auch regelmäßig in einer Kneipe. Also die hatten so eine Stammkneipe, wo sie sich halt regelmäßig trafen. Ich möchte kurz ein Beispielbild zeigen, da wir sowieso wissen, wir sind in einem True Crime Podcast, dass der gute Mann irgendwann nochmal was Schlimmes tut. Zeige ich jetzt einmal das Bild.
Ja, der ist schon eine beeindruckende Gestalt auf jeden Fall.
Riese, ein richtiger Riese.
Ja, für die Zuhörer, man sieht halt auf dem Bild, es ist auch ganz leicht zu ergoogeln, wie Ed neben 2 Polizisten steht, die Arme ausbreitet und die Polizisten gehen ihm einfach nur bis zur Brust.
Vielleicht kennen so ein paar von euch da draußen dieses berühmte Michael Jordan-Bild, wie der, glaube ich, auch die Arme so auseinander hält und mit einem Basketball irgendwie in der Hand. Oh, ich finde es gerade nicht, aber es sieht ungefähr so aus.
Ja.
Eine Riesenspannweite.
Ja. Und dann auch einfach so ein Ed Kemper, auch ein relativ massiger Typ, ne? Also so über zwei Meter, der hat dann ja locker, weiß ich nicht, 150, 160 Kilo, wahrscheinlich sogar, ja, so um den Dreh. Ist schon auch echt eine Erscheinung.
Das ist so. Also ich gehe auch davon aus, der also locker flockig 130 plus Kilo.
Safe mehr.
Ja, ich habe einen Kollegen, der ist auch die Größe und der ist Bodybuilder und der hat, glaube ich, knapp 130.
Ja.
Deswegen habe ich mich so ein bisschen da lang gehangelt.
Aber Muskulatur ist schwerer als anderes Gewebe, deswegen, ja.
Ja.
Ah ja, egal, wir wollen nicht über seine Konfektionsgröße reden. Er ist einfach ein großer Typ, so Punkt.
Riesig. Genau. Im Endeffekt, was auch ganz klassisch ist bei diesen, ja, wie das von Serientätern oft, er hangelte sich wirklich von Job zu Job. Er hatte nie was richtig Festes, eine Aushilfsjob nach dem anderen, bis er irgendwann dann doch eine feste Anstellung erhielt. Ich konnte es nicht so richtig ins Deutsche übersetzen. Es war wohl sowas wie eine Straßenreinigung. Auf jeden Fall sind sie wohl auf Highways am Arbeiten gewesen. Genau, dort kam es nämlich dann auch dazu, dass Ed von einem Auto erfasst wurde und dementsprechend viel Entschädigung bekam, und zwar $15.000. Und dort, von diesem Geld kaufte er sich dann später sein 1969er Ford Galaxy. Nachdem er den festen Job erhalten hatte, zog er nämlich auch das erste Mal bei seiner Mutter aus und mit einem Freund zusammen. Ich würde jetzt kurz nochmal ein Zitat von Ed einbringen, was ich übersetzt habe, was so ein bisschen die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter darstellen soll. Und zwar: Meine Mutter und ich fingen sofort an, uns schreckliche Kämpfe zu liefern. Einfach nur schreckliche Kämpfe, gewalttätig und bösartig. Ich habe noch nie mit jemandem so heftig verbal gestritten. Mit einem Mann würde es bis zu den Fäusten gehen, aber das war meine Mutter. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass meine Mutter und ich diese Dinge tun. Fand ich sehr bezeichnend, deswegen habe ich es mit reingenommen. Zeigt auch für mich wieder diese kognitive Dissonanz von, ich habe eine Bindung zu dieser Frau, aber ich hasse diese Frau auch.
Ja, genau. Es gibt da diese natürliche Grenze in Anführungsstrichen, weil es halt die Mutter ist. Aber wenn das nicht wäre, dann Halleluja, ne? Und klar haben die natürlich auch krasse Streitigkeiten, weil die Leute, die uns am nächsten stehen oder die uns am besten kennen, wissen halt auch am ehesten, welche Knöpfe sie drücken müssen, ne? Also seine Mutter wird schon genau gewusst haben, was sie sagen und tun musste, um ihn zu reizen, wenn das ihr Ziel war, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau, und ich habe ja eben schon erwähnt, dass er ausgezogen ist damals mit einem Kumpel zusammen, und dieser beschrieb das Verhältnis zu Ed und seiner Mutter auch als vollkommen desaströs. Seine Mutter hätte wohl dauerhaft angerufen, wäre unangemeldet vorbeigekommen, und auch dort gingen die Streitigkeiten weiter. Also es scheint irgendwie, ja, ich würde von einer toxischen Abhängigkeit fast schon sprechen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr ungesunde Beziehung.
Das finde ich interessant, dass sie ihm auf der einen Seite so Liebe vorenthält, auch bewusst vorenthält, aber auf der anderen Seite so eine Kontrollsucht ja scheinbar an den Tag legt. Das ist sehr, sehr interessant und natürlich total toxisch.
Genau, ja, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten zog er nach einiger Zeit jedoch wieder bei ihr ein. Also wieder Mutter und Sohn gemeinsam.
Was machen denn die Schwestern inzwischen? Entschuldigung. Sind die auch noch irgendwie
Keine Ahnung.
am Start unter den Fittichen der Mutter oder
Also,
so?
habe ich gar keine Info. Du hörst viel von den Schwestern in Kindestagen. Ich habe es ja nur kurz angerissen, aber da gab es ganz viele Geschichten, dass die Mutter ihn weggesperrt hat, weil er zu hässlich sei für die Schwestern, weil sie angeblich Angst gehabt hätte, dass er die Schwestern missbraucht, obwohl er selber noch ein wirklich kleiner Junge war. Das hört dann so in der Pubertät auf, da hört man gar nichts mehr von den Schwestern.
Anknüpfend an Fabians Äußerung gerade eben, hätte ich nämlich jetzt hier diese These, dass die Schwestern möglicherweise schon ausgezogen sind, vielleicht verheiratet, einfach nicht mehr im Elternhaus in Anführungsstrichen wohnen und die Mutter jetzt einen Ersatz sucht und jetzt natürlich ihn dann wieder zu Rate zieht.
Bedingt. Also, ich gehe auch davon aus, dass sie nicht mehr bei ihr wohnen, aber ja, verwöhnen wird sie ihn nicht.
Nee, so meinte ich es nicht, aber einfach, dass sie nicht alleine ist.
Das kann sein, ja. Genau, in Ed keimt zu diesem Zeitpunkt auch einfach der Wunsch nach einer Partnerin auf. Ich meine, er ist Anfang 20, er ist ein junger Mann. Wiederum zeigt er sich halt sehr sozial inkompetent. Er schafft es einfach nicht, Beziehungen zu einer Frau aufzubauen. Er weiß weder, wie er Frauen ansprechen soll, noch dann die Beziehung halten soll. Die Schuld dafür gibt er natürlich seiner Mutter. Die hat ihm ja schon seit Kindestagen erklärt, dass sie keine Frau ihn jemals lieben könnte. So, ich habe ja eben schon von dem Auto erzählt, von dem 1969 Ford Galaxy. In diesem fährt er nämlich ganz oft alleine rum, einfach so kleine Ausfahrten machen und nimmt viele junge Frauen am Straßenrand mit. Er übte an diesen einfach seine Schüchternheit gegenüber Frauen abzubauen.
Das ist ja eigentlich eine interessante und auch keine schlechte oder bösartige Therapie oder Form der Selbsttherapie, ne? Du nimmst Tramper mit, die sind vielleicht eh dann so ein bisschen offener, um so diese unangenehme Stille im Auto zu überbrücken, und so kommst du auch automatisch eher in so eine Konversationssituation. Das ist ja an sich eine gesunde Herangehensweise, finde ich sogar, ja.
Endet nur leider ungesund, weil er irgendwann auch irgendwann auf die Idee kommt, Plastiktüten, Messer, Decken und Handschellen in seinem Auto zu deponieren.
Gut, das ist jetzt auch ein Gedankensprung, der nicht ganz so alltäglich ist in der Situation, ne?
Nee, würde ich auch behaupten. Nach eigenen Angaben nahmen etwa um die 150 Anhalterinnen mit, nochmal explizit zu erwähnen, denen er nichts getan hat, also er nahm die einfach nur mit und übte an ihnen, wie gesagt, diese Schüchternheit loszuwerden. Genau, bis er irgendwann seinen sogenannten kleinen Zappel, so benennt er es selbst, entdeckt. Dieser kleine Zappel beschreibt seinen mörderischen Sexualtrieb. Und auch das äußert er selber so. Er fing jetzt nun leider auch an, diesen auszuleben. Nach einem Streit mit seiner Mutter ging er los und tötete laut ihm die erste schöne Frau, welche ihm begegnete. Angeblich soll ihre Leiche niemals gefunden worden sein. Hier wieder Obacht. Das hat er selber gesagt. Man kann nicht nachweisen, dass es diese Frau gibt. Er weiß weder, wie sie aussah, noch wie sie hieß. Fragwürdig.
Das war eine Frau, die er beim Trampen mitgenommen hat, aus seiner Aussage nach.
Nee, die hat er wohl zu Fuß getroffen.
Ah, okay.
Also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie aus dem Haus gestürmt nach dem Streit und dann irgendwo im Ort auf diese Frau
gesehen. Getroffen. Also er hat sich quasi beim Trampen darauf vorbereitet, grundsätzlich einen Schritt weiter zu gehen, so die Tramperin, die er mitnimmt, dann vielleicht auch mal irgendwie mit seinen vorbereiteten Utensilien zu beglücken, quasi in Anführungsstrichen, böse gesagt. Aber dieser erste Mord, der war dann einfach eine Zufallsperson, die im Dorf rumgelaufen ist. So.
Ja, rein emotional. Von Wut getrieben, und das war dann einfach das Objekt, was er gefunden hat. Genau. Passend aber auch zu dem, was du gesagt hast, er nahm nämlich dann die ersten Anhalterinnen mit, die ihm zum Opfer wurden. Und zwar waren es zwei. Sein eigentlicher Plan war, beide zu vergewaltigen. Und somit fuhr er an einen Ort, wo er sich sicher fühlte. Das war wohl ein etwas abgelegener Ort am Wald. Die beiden wehrten sich. Selbstverständlich. Somit ging sein Plan nicht auf. Und er zog ein Messer und überwältigte beide Frauen. Eine zwang er lebend in seinen Kofferraum. Statt nun die andere, wie er es ja eigentlich vorgesehen hatte, sexuell zu missbrauchen, legte er die Hände um ihren Hals und erwürgte sie. Danach gerät er in einen vollkommen unkontrollierten Rausch. Er stach auf sie ein, komplett gedankenlos, wie gesagt, wie in einem Rausch. Daraufhin folgte ein Schockmoment. Er war wohl, so beschreibt er auch selbst, so schockiert von seinem Verhalten, von dieser ausgelebten Brutalität, dass er erstmal nur dort stand und nichts getan hat. Der nächste Gedankengang danach war wiederum, naja, einmal angefangen, ist schlecht aufzuhören. Er wusste, nun muss er auch die andere Frau im Kofferraum töten, damit die sie nicht verraten kann. Interessanterweise traf er auf dem Heimweg auf einen Polizisten, der ihn anhielt, weil sein Rücklicht defekt war. Ed stieg aus, bot diesem Polizisten an, mit ihm gemeinsam in den Kofferraum zu gucken und das Kabel des Rücklichts zu checken und zu überprüfen. Der Officer ließ ihn dann ziehen mit einer Verwarnung, während in dem Kofferraum zwei tote Frauen lagen.
Ja, wahrscheinlich, weil er das so offensiv angeboten hat. Aber so cool musst du halt auch erstmal sein. Oder so, was heißt cool? Vielleicht war es mir auch einfach scheißegal, was passiert, aber
vielleicht wollte er erwischt werden.
Ja, bei der Situation dann zu sagen, so, ja, wir gucken mal in den Kofferraum, das ist schon krass. Man lernt auf jeden Fall durch die Beschäftigung mit True Crime wirklich nochmal auf eine ganz andere Art, wie gefährlich Trampen ist. Ne? Unsere Eltern haben uns das früher so erzählt, Trampen ist gefährlich, und ich hab mal nachgedacht. Ich bin ja wirklich auch über so 9 Jahre sehr, sehr viel getrampt, über 5-6 Jahre eigentlich täglich. Ich weiß nicht, in wie viel 1000 Autos ich gesessen habe in meinem Leben, und es ist echt verwunderlich, da ist nie was passiert. Ne? Also nichts, ich habe keine, ganz, ganz wenige negative Erfahrungen, kann ich mich wahrscheinlich sehr glücklich schätzen.
Würde ich aber behaupten. Also ich bin nie getrampt, ich würde es auch nicht wollen. Dazu laufen mir zu viele Creeps irgendwo rum.
Also ich bin auf jeden Fall ein paar Mal getrampt, nicht bei weitem nicht so oft wie du, Fabian. Und ich glaube auch, ich kenne auch niemanden, der in letzter Zeit jemanden beim Trampen mitgenommen hätte. Das, ja, so dass ich jetzt das dazu komme, dass ich glaube, dass jeder, der jetzt noch jemanden mitnimmt, der wäre mir erstmal suspekt.
Ich glaube, das Ding ist auch tot. Also als ich das immer gemacht habe, da war das ja im Prinzip auch schon tot. Da hat man ganz selten mal Tramper gesehen. Ich war, glaube ich, so der Einzige. Viele Leute haben auch schon gesagt, so, dich kennen wir schon, dich haben wir schon ganz oft irgendwo gesehen, weil ich so der Einzige war, der regelmäßig so unterwegs war, ne? Und ich hatte ja so einen Kumpel in der Oberstufe, wir sind in Urlaub gefahren, auch so an der Autobahn mit so Schildern, weil wir das irgendwie mal gesehen hatten, so in so einer alten Doku. Wir fanden es einfach chillig, das hat sehr gut geklappt. Aber auch das siehst du ja eigentlich nie, ne? Wie gesagt, ein, zwei creepige Erlebnisse gab es schon, aber halt nie, dass man jetzt irgendwie in Gefahr war oder dass einem irgendwas Schlimmes passiert sein könnte, ne? Ja.
Also die ich heute noch kenne, die trampen, das sind so richtige Trophys und also wirklich richtige Chunkies, ne? Wo wirklich schon keine Nasenflügel mehr vorhanden sind, so ein schwarzer Schmodder läuft aus Nase in den Mund. Die möchte ich nicht in meinem Auto.
Aber das ist ja eben die Frage, wer nimmt die denn mit?
Der eine kommt bei mir, leider bei mir aus dem Ort und der kennt ja dann die Autos hier aus dem Ort, der springt dir halt vors Auto, ne? Und viele halten dann an, so nach dem Motto, oh ja, mir bleibt ja nichts übrig, mein Auto ist generell abgeschlossen. Da kann er mir vors Auto hüpfen, wie er will.
Und deswegen trampe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich finde das, also ich fand das früher so in den Urlaub zu trampen immer total geil. Ich würde auch einfach, also so, das war so eine Freiheit. Du wusstest auch zum Beispiel morgens nicht, wo schlafe ich heute Abend, so, ne, wo, oh Gott. Also da muss mir... Ne, da, wo es mir gefällt, da steige ich halt aus, da schmeiße ich meinen Schlafsack hin und so. Ne, und manchmal haben uns dann so Leute mitgenommen und haben dann gesagt, ey, ich fahre euch da und dahin, das ist schön. Und du musst darauf vertrauen, dass das wirklich schön ist. Ne? Und das war aber irgendwie cool, das war Freiheit. Und ich würde das eigentlich gerne nochmal machen. Aber ich denke halt, ich würde natürlich keine Sau mehr mitnehmen, so, ne, wenn ich jetzt an der Straße stehe.
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wird bei uns auf jeden Fall von Tag zu Tag schlechter.
Ja, aber an sich war das immer total schön so, keine Ahnung. Das letzte Mal, das war wirklich, als da kannten wir uns schon, da haben wir auch schon studiert und da hat meine damalige Freundin, die war irgendwie in Barcelona für ein paar Wochen und danach auf Mallorca mit ihren Eltern und ich fand diese Idee, die 6 Wochen nicht zu sehen, so furchtbar. Und dann war ich so einen Abend im Casa, so eine Kneipe bei uns in der Stadt. Und hab mit Kumpels gesprochen, hab das einem Kumpel erzählt, so, ja, die ist jetzt 6 Wochen weg und ich sehe die nicht. Und wenn ich könnte, würde ich morgen direkt lostrampen, aber ich habe keinen Bock, das allein zu machen. Und dann meinte er dann so, ja, dann lass doch morgen los. Und dann sind wir am nächsten Tag halt los Richtung Barcelona. Hammer. Lukas, falls du uns zuhörst, geiler Typ. Wir sind leider nicht angekommen, aber es war trotzdem ein geiler Trip, ja.
Aber das war das letzte, Mal halt. Ja, ist eine geile Story und ich finde... Es hängt so ein bisschen vom Kontext ab, tatsächlich. Also ich glaube, so diese normale Variante, irgendwo hier in Nordrhein-Westfalen sich an eine Straße zu stellen und loszutrampen, das wird relativ erfolglos schnell scheitern. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Jakobsweg gehst, ja, und dann irgendwie da unterwegs bist mit anderen Leuten, die pilgern sozusagen, dann ist es, glaube ich, gehörst du eher so zu diesem ganzen Lifestyle vor Ort oder so, weißt du, wie ich meine? Und dann bist du, glaube ich, nochmal anders irgendwie gesehen.
Ja, das stimmt. Das hat natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied. Aber, naja, schon wieder sehr, sehr abgeschweift. Entschuldige, Therese.
Alles gut. Hier, ich bin flexibel.
Kein Problem. Diese Folge wird 9 Stunden dauern.
Ich denke auch.
Mindestens.
Also wir sind auf Seite 4 von 15.
Dann halte ich jetzt die Fresse und lass dich einfach mal reden.
Weil wenn ich könnte, hätte ich jetzt wie bei Ghostbusters gerne so Elektroschocks, die ich immer zuschicken kann, wenn du dich nach vorne bewegst.
Ich bin jetzt wirklich still so.
Gut, jetzt muss ich erstmal selber wieder gucken, wo wir waren. Hier. Nach einem weiteren Streit mit seiner Mutter, bei welchem diese ihm vorwarf, dass sie wegen ihm seit Jahren keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt hätte, also sehr interessantes Motiv für einen Streit, zog er erneut los. Hat die Eskalation erstmal stattgefunden, gibt es nur ganz schwer einen Weg zurück. Nachdem er ein Opfer gefunden hatte, vergrub er den Kopf der jungen, sehr hübschen Frau, wie eine Blume im Garten seiner Mutter, den Blick hinauf zum Schlafzimmerfenster dieser. Laut Ed wollte sie denn doch immer, dass man zu ihr aufsah. Das tat diese Frau von nun an. Ich habe es etwas gekürzt, damit es nicht zu brutal ist.
Danke.
Genau, zwischen Mai 1972 und April 1973 und damit auch noch während er sich in der Zeit der Bewährung befand, tötete Edmund Kemper 8 Menschen. Er nahm junge Studentinnen per Anhalter mit und fuhr mit ihnen an abgelegene Orte. Dort erschoss, erstach, erstickte und erwürgte er seine Opfer. Das habe ich so explizit geschrieben, weil ich es sehr interessant finde, weil die meisten Täter, vor allem Serientäter, ja einen ganz expliziten Ablauf haben.
Ja, der Modus operandi ist hier sehr wechselhaft.
Genau.
Und man hat das hier ganz oft, dass Serientäter eine Fantasie immer wieder durchleben und dann so einen Traumablauf im Endeffekt haben. Und er scheint da relativ wahllos in der Wahl seiner Mittel zu sein. Hauptsache am Ende steht das Resultat, dass jemand tot ist, ne?
Genau, es ist wirklich ein Ausleben einfach der Wut in dem Moment bei ihm. Also das, was gerade da ist, ist das Mittel der Wahl. Das Einzige, was beim Modus operandi bei ihm wirklich die ganze Zeit gleich ist, ist, dass sein Hauptinteresse der den Köpfen galt. Er hat wirklich die Leichen jedes Mal zum Haus seiner Mutter mitgenommen, hat sie dort zerteilt und sich an ihnen vergangen und dort hauptsächlich an den Köpfen.
Aber er hat sich auch immer erst posthum an den vergangen. Also es gab keine Vergewaltigungen zu Lebzeiten.
Man weiß jedenfalls von keiner.
Was heißt an den Köpfen vergangen?
Darauf würde ich später also noch kommen.
Ja, okay.
Also ich habe das auch später das nicht ganz explizit geschrieben, aber das würde es dann ein bisschen erklären.
Das war jetzt aber kein Originalzitat von Ed Kemper, ne? Darauf würde ich dann später noch eingehen. Sorry.
Aua.
Okay, okay. Sorry.
Elektroschock.
Aha. Gut. Während Angst und Schrecken die Straßen und vor allem die Studenten des Ortes beherrschten, äußerte die Polizei, dass man nicht in ortsfremde Autos einsteigen sollte. Doch Ed, dessen Mutter am hiesigen Campus angestellt war, hatte dementsprechend einen Aufkleber von diesem an seinem Wagen. Dieser Aufkleber verschaffte ihm bei allen Studentinnen des Orts einen tödlichen Vertrauensvorschuss. Der junge, nett aussehende Mann, welcher sich anbot, trotz Widrigkeiten wie zum Beispiel Umwege oder Zeitmangel Anhalterinnen mitzunehmen, wurde niemals verdächtigt. So berichtet Ed, dass er von dem Mord der Anhalterin absah, wenn diese mit ihm über das blutrünstige Monster sprachen und spekulierten. Wie diese aussah, was dieser für ein Mensch sei, aber auch, was sie für Angst vor ihm haben. Das heißt, unzählige Frauen entgangen dem sicheren Tod, weil sie mit dem Mörder über den Mörder sprachen.
Das heißt aber auch, wir reden jetzt hier von einer Zeit, in der bekannt war, dass junge Frauen verschwinden. Ich nehme jetzt mal an, du hast eben beschrieben, dass die Leichen, Schädel vergraben wurden. Ich nehme an, dass die Körper nicht gefunden wurden, aber zumindest sind junge Frauen verschwunden. Und dann fahren die jungen Damen trotzdem weiter Anhalter.
Also er hat nur diesen einen Kopf bei seiner Mutter im Garten vergraben. Meistens hat er die in irgendwelche Schluchten und Abhänge geworfen. Und dementsprechend wurden die meisten auch entdeckt.
Okay, alles klar. Aber trotzdem sind sie wieder eingestiegen ins Auto von einem Fremden.
Deswegen habe ich auf diesen Sticker oder Aufkleber darauf hingewiesen, weil man wirklich sagt, dass die gesagt haben, naja, er ist von unserem Campus, das kann der Täter nicht sein.
Vielleicht kannten die ihn tatsächlich auch vom Sehen, weil seine Mutter ja am Campus gearbeitet hat, hat er sich vielleicht auch öfter da aufgehalten. Ne? Und dann hast du ja auch automatisch so ein, auch wenn es nur so ein Kennen vom Sehen her ist, hat man ja trotzdem dann irgendwie so einen Vertrauensvorschuss eben aufgrund dieser Vertrautheit, auch wenn es nur optischer Natur ist.
Und er war ja auch in den ortsansässigen Kneipen viel mit den Polizisten unterwegs, weil er mit denen befreundet war. Auch ein Faktor.
Stimmt. Ja, stimmt, dazu habe ich auch mal was gelesen, ja. Das war, glaube ich, weil er Polizist werden wollte, das war sein Traumberuf, deswegen hat er so sehr stark die Nähe zu Polizisten gesucht und sich mit denen angefreundet und hat dann quasi so gleichberechtigt mit denen dann so auf Augenhöhe irgendwo im Diner gesessen und gechillt mit denen.
Ich hatte ja
Donuts gegessen.
Beginn erwähnt, dass er halt aufgrund der Größe kein Polizist werden konnte. Da fragen sich halt viele, wie kann das sein bei den Straftaten, aber Jugendstraftaten und seine Mutter hatte sich damals dafür eingesetzt, dass wirklich seine gesamte Jugendstrafakte gelöscht wurde und das scheint wohl wirklich auch passiert zu sein. Er hätte aufgrund dessen Polizist werden können, aber er war halt übergroß. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das heute noch ein Ausschlusskriterium wäre, wahrscheinlich nicht. Damals
war keine Ahnung. Ich denke schon, dass so handelsübliche Uniformen irgendwo enden. Ich habe jetzt gelesen, dass eine Frau ihre Verbeamtung als Lehrerin einklagen musste, weil die 700 Gramm zu schwer war eigentlich für eine Verbeamtung. Da gibt es ja auch dann irgendwelche Richtlinien, wie schwer darf man seine BMI und so, ne? Mhm. Das wird bei der Polizei auch so sein, dass du damit mit extrem krassen Körpermaßen wahrscheinlich raus bist. Also auch was die Größe angeht, kann ich mir schon vorstellen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, Rückenprobleme irgendwann zu bekommen, wenn du eine gewisse Größe hast oder sowas halt, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es ähnliche Bedingungen auch gibt, wenn du irgendwie eine Pilotenkarriere anstrebst.
Das könnte sein. Ich bin mir jetzt heute nicht mehr sicher. Also ich kenne auf jeden Fall Polizisten, die über 2 Meter sind. Vielleicht knapp 2 Meter oder ähnliches. Aber ja gut, er ist halt knapp 2,10 Meter. Das ist halt auch nochmal ein Board.
Ja, das macht schon was aus. Ob du jetzt 2 Meter bist oder 2,10 Meter, das klingt jetzt erstmal gar nicht so krass, aber das ist schon...
Und die Menschen werden ja auch immer größer, Das kommt ja auch nochmal hinzu, ne? Also zu der Zeit 2,10 Meter war echt ein Koloss, ne?
Ja.
Das ist so. Genau, im Endeffekt muss man halt, wie gesagt, immer darüber nachdenken, er hat die Frauen am Leben gelassen, wenn sie mit ihm über seine Taten geredet haben. Das macht ihn natürlich zu einer Art Gottheit, denn er entscheidet somit, wer darf leben und wer muss sterben. Die Macht über Leben und Tod ging dementsprechend von ihm aus, vom höflichen zuvorkommenden Ed, welcher jedes Mal, wenn eine Anhalterin beim Einstieg nochmal ihren Türschluss kontrollierte, während er eigentlich hinter die Türöffnung ein Lippenpflegestift, also ein Labello oder ähnliches, steckte, damit dieser nicht mehr getätigt werden konnte. Seine Ausstrahlung, finde ich, wird sehr deutlich, wenn man betrachtet, dass er bei einer Tat sich aus Versehen aussperrte aus dem Auto, während das Opfer noch unversehrt im Auto saß. Er sie bat, die Tür zu öffnen, und das hat sie einfach gemacht. Also sie hat die Tür geöffnet, obwohl er unbewaffnet außerhalb des Autos war. Wahrscheinlich in der Hoffnung zu überleben, und damit hat sie dann leider ihr Todesurteil besiegelt. Genau, nachdem er erneut 2 Anhalterinnen mitnahm, denn zu zweit fühlt man sich halt auch immer sicherer damals, tötet er erst die junge Frau auf dem Beifahrersitz und auf die zweite junge Frau, die hinten auf dem Rücksitz saß, schoss er. Erneut gerät er in eine Polizeikontrolle. Eine tote Frau neben ihm und eine sterbende hinten im Auto drinne. Er warf dem Officer einfach einen Blick zu, der von einem harten, anstrengenden Tag berichtete. Und der Officer verstand seinen Wunsch und ließ ihn ziehen.
Ich habe heute noch in einer anderen Sache, in einem anderen Fall, so ein Zitat gehört von einem Profiler. Das war sinngemäß, wenn man so Krimis und Thriller sieht, dann hat man immer das Bild von Serientätern, die hochintelligent sind, die alles immer im Griff haben und immer alles durchdenken, 2 Schritte voraus sind. Aber wenn man sich die Realität ansieht, dann sind Serientäter ganz oft absolut chaotische Straftäter, die ganz, ganz oft einfach pures Glück haben auf ihrer Seite. Und das zieht sich ja bei vielen wie ein roter Faden durch, dass die einfach unfassbares Glück hatten, nie verhaftet zu werden. Dahmer mit seinem Zombie beispielsweise, den er dann als seinen Lover mitgenommen hat, ne? Wo dann die Polizei Berührungsängste hatte mit Homosexuellen, man ihn hat ihn dann gehen lassen. Das hier, ne, das sind ja Sachen, die kann man sich nicht vorstellen, dass jemand mit zwei toten Menschen im Auto durch eine Polizeikontrolle kommt, ne? Aber das bestätigt einfach genau diese Aussage. Das sind häufig Menschen, die einfach unverschämtes Glück haben.
Ja, ich habe dazu noch hingeschrieben, Dreistigkeit siegt.
Auf alle Fälle, ja.
Das ist sowas, das sieht man wirklich immer wieder, wie du es gerade beschrieben hast. Dama, bestes Beispiel dafür. Ed zieht das immer wieder durch. Naja, also bei Ed kommen wir später noch dazu, in Richtung der Psychopathie. Der ist natürlich auch kackend dreist, weil er halt auch einfach kalt bleiben kann dabei. Wenn er jetzt super nervös geworden wäre, sähe das ganz anders aus. Aber der ist so dreist und macht dann einfach eines, oh, der Tag war so anstrengend, jetzt noch Polizeikontrolle. Ernsthaft? Und dann denkt die sich, ja, hier, Kumpel, wir kennen uns. Mach dich heim, ist gut. Ja. Genau. Es gab aber auch weitere Situationen, in denen man Ed einfach total simpel hätte überführen können. Er handelte jedoch einfach so selbstsicher, dass es niemandem auffiel. So wurde zum Beispiel eine Waffe, die er nicht besitzen durfte, konfisziert, aus dem Auto, auf welchem der gesamte Rücksitz blutverschmiert war und ein Einschussloch dort drinne war. Hat scheinbar den Officer nicht sehr interessiert. Der Officer hat die ausgehändigt bekommen und war dann damit zufrieden. Ed bemühte sich generell auch nicht, irgendwie die Leichen ja, verdeckt zum Haus seiner Mutter zu schaffen. Er hat teilweise wirklich die Köpfe der Opfer bei voller Beleuchtung vor dem Haus seiner Mutter, das war wohl in einem Wohngebiet, zerteilt, abgetrennt und mitgenommen. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, dass auf einer Treppe ihm Nachbarn entgegenkamen und er hatte einfach einen Kopf in einer Tüte bei sich. Und es ist niemandem aufgefallen. Das ist halt einfach, wenn das Abweichende in der Normalität versinkt.
Ja, und das sind jetzt auch Dinge, die sind halt so unwahrscheinlich, dass man die auch nicht reininterpretieren würde. Ne? Da kommt dir der Nachbar entgegen, hat eine Tüte in der Hand und du würdest einfach niemals denken, dass da ein Kopf drin ist. Dann auch wenn da vielleicht, weiß ich nicht, der Form nach so aussieht oder vielleicht auch sogar irgendwie Blut zu sehen ist, ne? Dein Gehirn würde immer noch denken, ja, der hat, weiß ich nicht, Hackfleisch aufgetaut und das ist irgendwie, da läuft der Tritt Saft aus oder irgendwas. Ne? Du würdest niemals so eine grausame Lösung irgendwie als Lösungsmodell sehen.
Und er galt ja auch einfach als so dieser Vorzeigemensch. Also er war total freundlich, er war zuvorkommend. Da hätte man niemals erwartet, dass genau diese Person sowas tut. Genau, auf jeden Fall am Ostersonntag 1973 beging Ed dann sein dunkles Finale. Das habe ich ganz bewusst so gewählt, diese Wortwahl. Nachdem seine Mutter abends betrunken nach Hause kam und sich erneut über ihn lustig machte, schlich Ed sich nachts, wie er es schon häufig als Kind vorher getan hat, mit einem Zimmermannshammer in das Zimmer seiner schlafenden Mutter. Der Arm des Riesens schnellte herab, in der Hand der Hammer. Auch an der Leiche der Mutter, bevorzugt an ihrem abgetrennten Kopf, verging er sich sexuell. Ja, hier wären wir bei eben der Frage. Er hat ihren Kehlkopf entfernt und hat diesen in den Müllschlucker geworfen. Ich finde sehr symbolisch, denn es ist die Frau, die ihn jahrelang angeschrien hat, beleidigt hat und niedergemacht hat, die jetzt still ist.
Ja, total. Und ja, wahrscheinlich auch dieser sexuelle Übergriff auf ihren Leichnam dann auch eher eine Form der Erniedrigung und dann wieder jetzt auch wieder dieses Metaphorische. Er hat diese starken und auch sehr emotional kalten Frauen in seinem Leben als den Männern gegenüber entmännlichend empfunden, also auch seinen Großvater, der entmännlicht wurde durch die Großmutter. Und so hat er sich metaphorisch seine Männlichkeit zurückgeholt, der Mutter gegenüber, ne, auf eine sehr verschrobene und ekelhafte Weise. Aber hat quasi am Ende bewiesen, dass er der Mann und der Dominator ist. Ne?
Der Starke. Ja. Genau, also er hat sich halt auch sexuell wirklich an der Luftröhre und Ähnliches vergangen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sehr wild.
Wow.
Ja.
Und nur eine Frage. Hat er es ähnlich auch mit den anderen Leichen gemacht?
Bei seiner Mutter muss er deutlich mehr Gewalt angewendet haben. Also es geht hier jetzt noch weiter. Er hat das Ziel seiner dunklen Fantasien wirklich wörtlich als Ziel benutzt. Er hat dann den Kopf an eine Ecke gestellt und hat diesen mit Dartpfeilen beworfen. Er gibt selbst an, dass er stundenlang diesen Kopf angeschrien hat, bis er einfach heiser war vom Schreien. Das berichtet er nicht bei den anderen Frauen. Bei den anderen Frauen war es wirklich, dass es dieses reine Abtrennen, sexuell dran vergehen, beseitigen. Und bei der Mutter ist es weit darüber hinausgegangen.
Boah, das macht mich jetzt fix und fertig. Ich finde, das kann man sich bildlich so krass vorstellen.
Deswegen bin ich extra nicht so explizit drauf heftig eingegangen.
Aber das ist auch interessant, dass er dann den Kopf der Mutter stundenlang anschreit und sich da wahrscheinlich auch Dinge von der Seele redet, ohne mal Widerworte zu bekommen, weißt du so, also sich da auch Luft macht, also nicht nur auf diese ekelhaft sexuelle Art und Weise, sondern auch verbal Luft verschafft.
Ja, und auch von der, sag ich mal, dieser Hierarchieebene auch, ne, also er blickt von oben auf sie herab, dadurch, dass ihr Kopf dann am Boden liegt, ne, und er dann sitzt oder wie auch immer, er ist auf jeden Fall von oben, spricht er.
Er war in dem Moment der Starke.
Ja.
Genau, und seine logische Schlussfolgerung war, dass er zur Stammkneipe zu seinen Polizeikumpels ging danach. Am nächsten Tag rief er eine Freundin seiner Mutter an und lud diese, natürlich im Namen seiner Mutter, zum Essen ein. Wir können es uns denken, es ereilte sie ein ähnliches Schicksal, sie betrat wohl den Raum und er brach ihr mit seinen Händen das Genick.
Hat er die als Komplizin wahrgenommen oder warum musste die sterben?
Dazu kommen wir noch, das ist extrem interessant.
Okay, sorry.
Alles gut. Genau, er hat dann die beiden Leichen in Schränke gelegt und hinterließ eine Nachricht für die Polizei. Auch diese werde ich jetzt vorlesen. Ich finde die sehr interessant, auch die Wortwahl sehr interessant. Ich zitiere, circa 5.15 Uhr am Samstag. Sie brauchte nicht mehr unter den Händen dieses schrecklichen, in Anführungszeichen, mörderischen Schlechters zu leiden. Es war ein Schnellschuss, so wie sie es wollte. Nicht schlampig und unvollständig, meine Herren. Nur ein, in Anführungszeichen, Mangel an Zeit. Ich habe zu tun und dann drei Ausrufezeichen.
Das ist relativ wirr, so auf den ersten Blick.
Genauso wirkt es auch auf mich. Ich weiß nicht, ob er einfach in so einem Ausnahmezustand war. Ich habe das gelesen. Ich glaube, ich habe es 3-4 Mal gelesen, bis ich mir gedacht habe, so okay. Ist schwierig auch zu übersetzen, sodass es Sinn ergibt, aber es gab halt einfach keinen Sinn.
Ja, ich hatte auch gerade das Gefühl, das musst du doch mehrfach hören, um das vernünftig interpretieren zu können. Aber wenn du jetzt auch sagst, du hast da auch keinen Sinn drin gefunden, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Das ist auf jeden Fall, ja.
Also was? Ja, das wirkt auf mich wie jemand, der mit seinen Gedanken Dialog gespielt hat und so ein bisschen wie ein Betrunkener, der vor sich hin säuselt und dann irgendwas erzählt. So, wisst ihr, wie ich meine?
Ja, ich glaube,
da gibt es noch so einen Konterpart sozusagen und den kennen wir natürlich nicht.
Ja, genau, so kommt es mir nämlich auch vor. Als wäre da was, was wir nicht kennen. Da habe ich kurz wieder diesen Wink zur Schizophrenie gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Der war aber auch schnell wieder weg, weil dieses sehr auffällige, der mörderische Schlechter ist in Anführungszeichen. Würde ja wieder auf seinen Selbstwert hindeuten, den seine Mutter ja immer extrem niedergemacht hat, in meinen Augen. Warum Mangel an Zeit, in Anführungszeichen, steht, weiß ich nicht, weil er hat sich am Endeffekt sehr viel Zeit für die Mutter gelassen. Vielleicht ist es eine Beschönigung. Also wir haben ja oft wieder so ein Wiedergutmachen bei Tätern. Ob es in diese Richtung geht, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, auf jeden Fall, nach der Tat an der Freundin setzte er sich in seinen Wagen und fuhr nach Colorado. Das sind insgesamt 1600 Kilometer, also sehr beachtlich. Als er dort ankam und immer noch keine Nachrichten über die Morde an der Mutter und deren Freundin im Radio hörte, hielt er an einer Telefonzelle an und rief von dort die zuständige Polizei an und gestand, der Co-Ed-Killer zu sein. Das ist nämlich sein Name dort gewesen. Er erzählte wohl stockend und auch sehr emotional von dem Doppelmord im Haus seiner Mutter. Und die Polizisten, die ja alle seine Bekannten und Freunde waren, lachten und dachten, er sei betrunken und mache einfach sehr makabere Späße. Bis er es schaffte, einen dieser Freunde zu überreden, zu seiner Mutter zu fahren und das Haus zu betreten. Nun wartete er einfach nur noch auf seine Festnahme.
Gut, da war dann schnell klar, dass es keine Späße waren, tatsächlich, ne?
Ja. Genau. Er wartete wirklich an Ort und Stelle auf die Festnahme der Polizei. Da gibt es auch ein bisschen mehr Infos drüber, die habe ich jetzt auch einfach mal weggelassen. Bei einem späteren Interview wurde er halt auch gefragt, warum er sich überhaupt gestellt hat, weil er hätte ja auch einfach so weitermachen können. Er stand nicht unter Verdacht, war nicht annähernd im Fokus der Polizei. Seine Antwort darauf war, ich zitiere, der ursprüngliche Zweck war weg. Es diente weder einer physischen noch einem realen oder emotionalen Zweck. Es war einfach reine Zeitverschwendung. Emotional konnte ich es nicht mehr aushalten. Gegen Ende fing ich an, die Torheit der ganzen verdammten Sache zu spüren. Und an dem Punkt, an dem ich fast erschöpft war, fast zusammenbrach, sagte ich einfach, zur Hölle damit, und beendete alles.
Interessant, auf jeden Fall auch hier wieder seine Wortwahl und alles. Und auch diese Begründung an sich ist sehr, sehr, sehr interessant. Wie interpretierst du das, was er sagt?
Ich würde ganz klipp und klar sagen, und dazu kommen wir auch später noch, Stellvertretermord. Seine Mutter war die ganze Zeit das Ziel. Nach jedem Streit ist er losgezogen. Es waren immer Frauen, die er irgendwie mit seiner Mutter verknüpft hat.
Das glaube ich auch, dass er quasi letzten Endes die ganze Zeit geübt hat für diesen Mord an seiner Mutter und auch natürlich ja nicht nur geübt, sondern eben auch ja stellvertretermordmäßig Frauen getötet hat, weil er seine Mutter eben noch nicht töten konnte, bis er dann diese Kraft gesammelt hat, das zu tun, was er eigentlich immer tun wollte.
Ja. Was ich sehr interessant finde, dass immer, wenn er über seine Mutter spricht oder jedenfalls oft, beginnt er zu weinen. Und viele Psychologen haben ihn begutachtet und haben gesagt, das Weinen ist ein ehrliches Weinen. Ich für mich habe aber hier hingeschrieben, es ist eben dieses Weinen, welches von realer Trauer und Betroffenheit nicht zu unterscheiden ist. Wir müssen davon ausgehen, dass er wirklich ein Psychopath ist. Er ist hochmanipulativ und hochintelligent. Das heißt, er weiß auch, wen wie zu manipulieren.
Ja, er hat gelernt, dass diese Taten, die er vollbracht hat, dass die Trauer nach sich ziehen sollte. Und deswegen reagiert er so, wie er gelernt hat, dass normale Menschen in Anführungsstrichen reagieren. Man darf ja auch nicht vergessen, er hat diese psychischen Evaluationen vorgenommen in seiner Gefängniszeit. Da hat er natürlich auch einiges an, und er hat die auswendig gelernt. Da hat er natürlich auch wieder einiges an Wissen und an Kategorisierungen entnehmen können.
Ja, also wenn man Psychopathen begutachtet, im Normalfall kannst du die gut aushebeln, genau mit so Geschichten. Also die haben immer minimalste Abweichungen, weil die wollen sich ja dir anpassen. Und wenn du dich irgendwie veränderst, gehen die ja mit. Und das ist ja wieder eine Abweichung. Und dann wird dir die Geschichte wieder inkonsistent. Und das scheint bei ihm aber nicht gewesen zu sein. Das schiebe ich aber beispielsweise einfach auf seinen IQ und nicht auf eine wahre Emotion, die dahinter steckt.
Du meinst, er wusste aufgrund auch seines IQs und seiner Vorerfahrung, dass Psychopathen sich so und so verhalten würden, und deswegen hat er sich gezielt nicht so verhalten?
Das und halt, dass wenn er halt jetzt inkonsistent werden würde in gewissen Sachen, dass man ihm dann die Emotion absprechen würde.
Interessant. Aber sehr gut denkbar. Wie gesagt, er war offenkundig ja sehr, sehr intelligent und hatte eben diese Einblicke. Also durchaus ein Gedankengang, der total Sinn ergibt, finde ich.
Wir werden später noch dazu kommen. Ich habe hier in meinem Text das Wort Psychopath bewusst weggelassen. Dazu komme ich später auch noch. Und dann werden wir die sogenannte Psychopathie-Checkliste durchführen zusammen. Anhand der Informationen, die wir über Edmund Kemper haben. Ich meine, das ist jetzt auch nicht valide, weil wir das hier so wahllos in einem Podcast machen und kein Profi das durchführt. Aber vielleicht nochmal für euch ein interessanter Einblick.
Ja, ich habe mal irgendwann so einen Test gemacht zur, weiß nicht, dunkler Persönlichkeitstest oder so, oder dunkle Triade oder weiß ich nicht. Darüber wurde mal bei Mordlust gesprochen. Die hatten das, glaube ich, gemacht und hatten dann auch so eine Seite verlinkt, wo man das machen kann. Ich war auf jeden Fall negativ beeindruckt, was sich dafür... also ich glaube, es ist dem Glück zu verdanken, dass ich kein Serientäter geworden bin.
Kenn ich.
Warte mal, ist das der Grund, warum ich mit dir die ganze Zeit über diese Fälle sprechen soll?
Ja.
Verlagerung.
Ja, auf jeden Fall. Stellvertreter.
Verdammt. Zum Glück ist es meistens digital.
Sicher ist sicher.
Ja, so eine gesunde Distanz schadet nicht.
Ja, ich mache einfach mal weiter. Edmund Kemper versuchte sich zweimal in Haft zu suizidieren. Beides Mal scheiterte es. Auch hier ist fragwürdig, inwieweit die Absicht wirklich bestand.
Meinst du, das war ein Hilferuf, oder meinst du, das war vielleicht auch ein Versuch, bessere Haftbedingungen zu bekommen? Also so...
Ich kann es komplett gar nicht sagen, muss ich wirklich zugeben. Ich meine, ich habe natürlich auch nie mit diesen Menschen selbst geredet. Ich habe mich da lange mit meinem Partner drüber unterhalten. Wie gesagt, er hat lange mit Menschen mit hoher Psychopathie gearbeitet. Der hat gleich gesagt, alles, was der macht, ist Verarsche. Alles, was der tut, ist böse. So nach dem Motto. Und ich war zwischendurch so, ich weiß nicht, ob der nicht wirklich da mehr Emotionen hat, als man ihm zuspricht. Am Ende habe ich dann für mich gesagt, nein, ich glaube, fast alles, was der getan hat, war eine reine Manipulation. Wenn ich mich umbringe oder versuche, mich umzubringen, das wirkt natürlich nach außen hin wie eine reine Emotion. Ne? Also ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Das würde ich nicht machen, wenn mir alles egal wäre.
Ja, das hört man ja oft von Leuten, die Suizidgedanken äußern oder Suizidversuche hinter sich haben, dass die Triebfeder eben nicht war, ich sehe keinen Ausweg mehr für mich persönlich, sondern dass die Triebfeder eher war, die ich hinterlasse, die sollen dann mal sehen, was sie gemacht haben, dass ich mich umgebracht habe oder was sie ohne mich machen. Ne? Und das ist ja das genau das, was du jetzt meinst. Das ist dann auch so eine manipulative Form. Man würde dann sagen, die Person, die ist total verzweifelt, die steht vor dem Nichts, sie hat keinen Ausweg mehr gesehen. Aber oft hat das ja diese manipulative, emotional manipulative Komponente, dass man das einfach macht, um anderen dann nochmal irgendwie diesen Schuldstempel aufzudrücken. Ne?
Und ich weiß halt immer nicht, ob es in diese Richtung geht oder ob es einfach wirklich der Versuch ist, sich der Haftstrafe zu entziehen. Das ist halt die große Frage. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich habe nie mit diesen Menschen geredet. Das ist jetzt nur das, was er berichtet oder was man von außen halt mitbekommen hat. Schwierig.
Wäre auf jeden Fall auch logisch, gerade in den Vereinigten Staaten, wo du halt weißt, mit dem, was er da gebaut hat, kommst du nie, würdest auch hier nie wieder rauskommen, aber da natürlich umso mehr, ne? Klar, und wer möchte schon irgendwie 40 Jahre im Gefängnis sitzen oder so, das ist ganz logisch.
Ja, was für mich wieder für die Manipulation spricht, er versucht im Zeugenstand sich wirklich als unzurechnungsfähig darzustellen. Er berichtete, er habe die Opfer für sich haben wollen, obwohl das ja gar keine Komponente des Aneignen hatte. Eigentlich. Also er berichtete, er wollte sie als sein Eigentum. Er hat ja bis auf diesen einen Schädel nie eine behalten, also eine der Leichen. Es war ja nur diese eine Frau und ich glaube, da ging es auch mehr um die Demütigung seiner Mutter, also um die Frau an sich. Hat jedenfalls nicht funktioniert, denn am 8. November 1973 wurde er in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt. Er erhielt dementsprechend mehrfach lebenslängliche Haft. Auf die Frage, was in seinen Augen die gerechte Strafe für ihn sei, antwortete er Tod durch Folter. Ja. Bei einer erneuten Untersuchung im Gefängnis wurde bei Edmund Kemper eine antisoziale, eine narzisstische und eine schizotype Persönlichkeitsstörung festgestellt. Ich würde später nochmal auf die genauer eingehen. Also jetzt gleich, also jetzt bald. Genau, im Endeffekt ist dann naheliegend, dass die Psychopathie nicht weit entfernt ist, weil sie einfach die Kombination aus antisozial und narzisstisch in ganz extremen Zügen ist. Aber auch dazu kommen wir später nochmal. Ja, jedenfalls war Ed im selben Gefängnisblock wie einige andere bekannte Kriminelle, wie Beispiel Herbert Mullen und Charles Manson. Das sind ja recht bekannte Namen, wenn man in der True-Crime-Szene unterwegs ist. Was sehr interessant ist, da Ed für die nur Verachtung empfand, das berichteten wohl die Wärter sowie Ed selbst. Er fand sie einfach nur kaltblütig und sie hätten wahllose Taten begangen.
Ich musste interessant auf jeden Fall.
Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, so okay. Es wird noch lustiger. Und zwar fing er an, deren Verhalten zu manipulieren und zu modifizieren, indem er sie konditioniert hat. Das beste Beispiel dafür war, dass er bei Mullen, der hat wohl gerne Erdnüsse gegessen, wenn er was gut gemacht hat, hat er von ihm eine Erdnuss bekommen und wenn er was schlecht gemacht hat, hat er ihm wohl Wasser ins Gesicht gespritzt.
Ganz ehrlich, ich habe gerade eine Erdnuss reingebissen, ne? Das ist jetzt gerade ein bisschen seltsam.
Passend. Das finde ich generell ein sehr interessantes Verhalten.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sowas... Sheldon Cooper-eskes, so seine Mitmenschen konnten, so da wirklich auch so mit operanter Konditionierung, also jetzt nicht irgendwie so, ne, sondern wirklich so runtergebrochen auf die klischeehafteste Stufe. Hier hast du eine Erdnuss, hier ist Wasser für dich, ne? Das ist ja fast schon witzig.
Aber wie kam es denn zu diesen Kontakten zwischen denen überhaupt? Also sie saßen zusammen im Gefängnis, okay, ja, aber haben sie dann so viel, wieso verbringen sie Zeit miteinander?
Nee, es wurde beschrieben, dass sie zusammen im Fernsehraum sich aufhielten, dass er das da meistens gemacht hat, weil wohl Mullen wohl öfters, wenn die Fernseh geguckt haben, unangenehm dazwischen gequatscht hat, unangenehme Kommentare gebracht hat und dann hat er ihn halt einfach, wie gesagt, mit Wasser bespritzt, wenn es Ed nicht gefallen hat. Hatten bestimmt so Gemeinschaftsräume, gehe ich von aus.
Ja, also diese Fernsehräume, das ist, kennt man ja aus so Gefängnisfilmen, ne, wo dann...
Ja, klar.
Jedenfalls galt Ed bis 2016 als Musterhäftling. Dort bekam er dann einen Schlaganfall und musste sich so ein bisschen, ich sag mal, zurücknehmen. Ebenfalls bis 2016 engagierte er sich aktiv für wohltätige Zwecke. Auch, ich glaube, sehr selten im Bereich der Serientäter, jedenfalls was ich wüsste. Genau, wie eben schon mal angeschnitten zwischendurch, Ed wurde bekannt durch die Zusammenarbeit mit dem Profiler John Douglas. Das wird wahrscheinlich auch ein sehr bekannter Name hier sein. Dieser bezeichnete ihn auch als den klügsten Insassen und berichtete, dass er zu einer sehr seltenen Einsicht für einen Gewaltstraftäter fähig gewesen sei. Tja, also finde ich sehr bemerkenswert. Da bin ich jetzt auch nicht weiter drauf eingegangen, aber John Douglas hat mit Hilfe von Edmund Kemper wirklich das Profiling entwickelt. Wobei man halt auch sagen muss, das haben auch noch andere versucht, also andere Serientäter, die halt kläglich gescheitert sind. Edmund Kemper nicht.
Genau, also John Douglas, ein Name, der im Podcast noch nicht gefallen ist, der Daniel daher wahrscheinlich noch nicht so geläufig ist. Das ist auf jeden Fall der Mann, der so als der Vater des Profiling im Endeffekt gilt, wie wir das heute kennen, der eben mit so Leuten gearbeitet hat wie Kemper, wie Bundy. Da gibt es, glaube ich, eine Netflix-Serie Mindhunter oder so, die auf der Arbeit von John Douglas aufbaut. Dem verdanken wir auf jeden Fall eben in Zusammenarbeit auch mit noch lebenden Serientätern dann ja diverse Einblicke und diverse Kategorisierungen, die auch heute noch Standard sind.
Interessant ist bei der Serie, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde diesen Part der Liebesstory in der Serie irgendwie sehr nervend.
Ich habe sie nicht gesehen, also ich weiß es nicht.
Ich finde sie sehenswert, aber eigentlich hauptsächlich wegen Edmund Kemper, weil die haben wirklich, ich habe mal Szenen gesehen, die haben das 1:1 nachgespielt, diese Interviews, die wurden ja aufgenommen. Und 1:1, der Schauspieler sieht ihm sehr ähnlich, der wurde sehr gut hergerichtet. Und dann 1:1 dieselben Szenen so nebeneinander gesetzt, das war fantastisch. Also fantastisch umgesetzt. Und das ist wiederum sehr interessant, sich dann anzuschauen und zu sehen, wie Edmund Kemper teilweise reagiert hat. Er hat am Anfang hat er ihn so ein bisschen versucht auszuspielen, so ein bisschen mehr beleidigt. Und irgendwann wurde dann weicher und weicher und weicher und hat immer mehr sich geöffnet. Das ist sehr interessant zu sehen in der Serie auch.
Ja, vielleicht schaue ich doch nochmal irgendwann rein.
Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen interessant auf jeden Fall.
Wie gesagt, die Liebesgeschichte nebenbei, die stört mich ein bisschen, aber okay.
Wie in allen Filmen.
Ja, genau. Genau, nach dieser Lebensgeschichte, die ich jetzt vorgestellt habe, stellen sich ja uns weiterhin einige Fragen. Auf ein paar werde ich jetzt noch eingehen. Die erste ist einfach, warum tötet er überhaupt junge Frauen? Ich denke, diese Frage wird sich uns allen gestellt haben, weil wir haben ja schon festgestellt, dass eigentlich die Mutter ja das Ziel der Begierde war. Laut Ed, und das auch wieder eigene Aussage von ihm, hat er aus Liebe zu seiner Mutter getötet. Seine Mutter war der Ursprung seiner gesamten Aggression. Erst als er sich auf diesen Ursprung besinnen konnte, konnte er auch dem innerlichen Tötungsdrang nicht nachgeben, sondern sich davon distanzieren. Jede junge Frau wurde dementsprechend als Stellvertreter seiner Mutter, als Ebenbild des Frauenbildes, geschmiedet durch die Worte seiner Mutter, welche ihn hasste und verachtete, wahrgenommen. Jede Frau war für ihn das Böse. Er tötete somit symbolisch sechsfach seine Mutter.
Ja, vielleicht auch da wieder seinen Gerechtigkeitssinn dann doch wieder so ein bisschen, ne? Wenn er die als das Böse wahrgenommen hat und sich halt als Opfer, dann da sind wir wieder an dem Punkt, dass sich das gar nicht zwangsläufig ausschließt, ein großes Ungerechtigkeitsbewusstsein zu haben und diese Taten dann zu begehen, wenn man eben für sich das aus seinem Bewusstsein ausblenden kann, dass das eben Frauen sind, die nichts mit der eigenen Geschichte zu tun haben, ne? Dass die nichts mit der eigenen Kategorisierung zu tun haben. Wenn er es schafft, die unter diesen Stempel böse zu subsumieren, wo auch seine Mutter steht, dann passt das wieder in so ein verschrobenes Gerechtigkeitsbild sogar rein eigentlich.
Ich sag mal, so im Kleinen kennen wir ja alle so Situationen, so Stellvertretergeschichten oder halt Verlagerungssachen. Das beste Beispiel, was man da mal nennt, ist so, der Vater wird vom Chef angeschrien, kommt nach Hause, schreit die Frau an, Frau schreit das Kind an, Kind tritt den Hund, Hund beißt den Vater und das beginnt von neu. Diese Sachen kennen wir ja und ich meine, das ist halt bei ihm einfach eine deutlich bösartigere, destruktivere Art und Weise, würde ich behaupten. Ja, auch hier, Psychologen schätzen seine Trauer über den Tod seiner Mutter als realistisch ein. Doch wie realistisch sind Emotionen von einem Menschen, der halt einfach die Manipulation bis zur Perfektion gebracht hat?
Das ist ja dann die Frage, ob das dann immer auch gewollte Manipulation ist oder ob er selber schon gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen erlernten manipulativen Zügen, echten Emotionen oder gewollter Manipulation. Also weißt du, das verschwimmt ja vielleicht sogar für ihn selbst.
Ja.
Also ich glaube, man muss so ein bisschen den Kern packen des Ganzen und aus meiner Sicht ist er natürlich Täter und heftiger Täter. Aber er ist in erster Linie Opfer. Und auch wenn ich mir die Bilder von ihm so ansehe, die zeigen mir eigentlich so eine Person, die sehr introvertiert ist und aber letztendlich auch ganz viel verarbeiten muss. Das heißt also, ich glaube, er hat einfach irgendwie beides in sich. Sowohl dieses Gerechtigkeitsempfinden, warum ist mir das alles angetan worden, warum habe ich kein anderes Leben führen können und ich werde mich jetzt hier rächen, und hat gleichzeitig noch diese alte, den Respekt vor der Mutter und vor Obrigkeiten, weswegen er eben nicht seine Mutter früher töten konnte. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich glaube, das spielt schon noch durchaus eine Rolle. Also ich glaube, er ist einfach sehr ambivalent in vielerlei Hinsicht.
Das ist er auf jeden Fall. Also ich finde, auch für mich ist das ein gebrochener Mann. Und genau da wollte ich eigentlich hin, dass man nicht ihn als diese Bestie, als die er immer dargestellt wird, sieht, sondern er ist halt auch ein Opfer. Es ist natürlich, er ist ein Opfer, der sehr schlechte Entscheidungen getroffen hat. Davon ist abzusehen, aber... ich finde sowas immer, ja, ich will nicht erbärmlich sagen, aber ich finde sowas immer so ein bisschen traurig, wenn ich mir denke, was hätte er aus sich machen können? Er wäre ja einfach mal einen anderen Weg gegangen.
Gut, den Gedanken haben wir bei ganz, ganz vielen Straftätern immer wieder gehabt. Ne? Was hätte aus denen werden können, wenn die in anderen Umständen groß geworden wären? Ich habe jetzt so eine Doku gesehen auf Netflix, da geht es um einen Sheriff, der so ein Experiment macht und in seinem Gefängnis in einer Unit quasi so die Türen öffnet, dass die Häftlinge quasi ihre Station selbst verwalten. Also der zieht das Wachpersonal ab, der öffnet die Türen. Statt 23 Stunden Einschluss am Tag können die sich frei bewegen und können quasi ihre ganze Einheit selbst organisieren, selber eine Struktur schaffen und so. Und natürlich lernt man dann da so einige Häftlinge kennen, die kommen öfter zu Wort, und bei manchen fragt man sich so, was hätte aus diesem Menschen werden können, wenn der nicht in irgendeinem scheiß Umfeld groß geworden wäre. Ne? Da steckt ein guter Mensch drin, der auch intelligent ist. Wenn der gefördert worden wäre, wo wäre der heute? Ne? Das ist eine Frage, die man sich ganz, ganz oft stellt.
So, und Ed Kemper wurde von klein auf eingeredet, dass er scheiße ist, dass er nichts kann, dass er keine Schnitte hat und dass er einfach fehl am Platz ist, dass er nicht gewollt ist, dass die Gesellschaft ihn nicht will. Also was macht er letztendlich bei den jungen Damen, die ja vielleicht auch potenzielle Partnerinnen sein könnten, denn bisher haben wir noch nicht darüber gesprochen, ob er die in irgendeiner Weise attraktiv vielleicht fand. Er nimmt dieses projizierte Bild, oder anders, er nimmt dieses Bild und projiziert es dann auf diese Opfer. Diese Haltung, du lässt mich hier nicht rein, du repräsentierst jetzt all dieses Leben, was ich nicht habe.
Wisst ihr, das mag ich immer so an euch, weil ihr das nämlich so seht, weil es gibt in der Psychologie die sogenannte Theorie der gerechten Welt. Und das ist nämlich das, dass Täter entmenschlicht werden oder Opfer. Das, bei Tätern ist das klassische das Monster von die Bestie und diese Geschichten. Das schiebt ja nur den Täter von mir als Mensch weg, weil wenn theoretisch jeder Mensch zum Täter werden kann, bin ich damit einbegriffen. Und damit haben viele Probleme... wirklich viele Riesenprobleme. Also ist es kein Mensch mehr, sondern eine Bestie.
Genau, ich bin dann gar nicht so weit weg davon. Wenn mein Leben anders gelaufen wäre, könnte ich das sein. Und das ist ein Gedanke, der macht vielen Menschen eben Angst, oder der ist nicht greifbar.
Genau.
Und dann gibt es natürlich auch noch diese Streitfrage zwischen Nature und Nurture, also was steckt in uns und was kommt durch unser Umfeld im Kindesalter. Ne? Ich glaube auch, wir haben auch schon über Menschen gesprochen, wo ich glaube, dass die tatsächlich aus sich heraus böse sind. Ich glaube, das gibt es auch, aber ich glaube, das ist die absolute Minderheit. Ich glaube, der absolute Großteil der Menschen, über die wir sprechen, die zu Tätern werden, werden zu Tätern gemacht, auf die eine oder andere Art.
Und da würde ich wieder widersprechen. Es gibt niemanden, der böse geboren wird. Es gibt Leute, die werden mit Defiziten geboren. Also Psychopathie hat zum Beispiel auch mit Defiziten im Gehirn zu tun, in verschiedenen Bereichen. Das heißt aber nicht, dass du dann böse wirst, sondern es gibt ja auch die sogenannten prosozialen Psychopathen. Das sind halt einfach Leute, die sich in Berufen wohlfühlen, die sehr gefährlich sind, weil die empfinden kaum Angst. Für die ist das stimulierend, was für uns beängstigend wäre. Und auch das kannst du werden.
Ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach einen Gefallen an diesen Dingen. Schlicht und ergreifend.
Aber auch dieser Gefallen entwickelt sich.
Ja, auch der entwickelt sich. Aber ich glaube, die ziehen so dieses theoretische Konstrukt guter Mensch, böser Mensch gar nicht in Betracht, weil sie nur ihrem Naturell folgen, ihren Wünschen und Begehrlichkeiten.
Ja, es ist, also ich glaube, wir könnten uns jetzt hier so aufhängen und Stunden diskutieren. Ich liebe so Themen halt einfach. Es ist, ich glaube, am Endeffekt würden wir keine hundertprozentige Antwort finden.
Mit Sicherheit nicht. Also wir beiden Laienpsychologen schon mal gar nicht.
Ja. Auch in der Psychologie ist man sich nicht zu 100% einig. Ich würde einfach mal weitermachen, damit wir vorankommen. Mhm. Genau. Die nächste Frage wäre somit, warum rief Ed die Freundin seiner Mutter an und brachte diese ebenfalls um? Laut Ed auch hier aus Liebe zu seiner Mutter. Und zwar gab er bei einer Anhörung im Jahr 2017, was noch nicht so lange her ist, preis, dass die Freundin wohl mit der Mutter in einen Urlaub fahren wollte und sie dann um diesen geprellt hat. Also die Mutter hat den gesamten Urlaub bezahlt, die Freundin ist nicht mitgefahren, die Mutter musste die ganzen Kosten alleine tragen. Als die Mutter dann nach Hause kam, wollte sie halt, so wie es beschrieben wurde, würde ich behaupten, es ist sowas wie ihre beste Freundin gewesen, dieser Bilder aus dem Urlaub zeigen, und diese reagierte darauf einfach, indem sie aufstand und Eds Mutter anschrie. Daraufhin ermutigte Ed seine Mutter, diese Erlebnisse einfach ihm zu berichten. Sie zeigte ihm daraufhin Fotos und es kam zu einem niemals vorher geschehenen Ereignis. Sie saßen gemeinsam am Tisch und unterhielten sich wie eine wahre Familie. Sowas kannte Ed nicht. Der Moment zerbrach, als seine Mutter plötzlich aufsprang, alle Fotos zusammensammelte, ihn entgegenzischte, und so betitelte er es wirklich, dass sie es nicht zulassen würde, dass er sie bemitleide. Genau er. Das Innige, das Familiäre, was kurze Zeit vorhanden war, wurde mit diesem einen Satz zerstört. Ed schwor sich, an diesem Tag Rache an der Freundin seiner Mutter zu nehmen.
Okay, das sind wir wieder bei dem Motiv dafür. Ne? Ich hatte ja was anderes unterstellt, aber das ist natürlich auch eine gute Erklärung.
Finde ich auch wieder sehr interessant, weil er ja Rache für seine Mutter schwört. Was ja wieder eigentlich auf eine Emotion oder eine Bindung hindeuten würde.
Ja, die Ungerechtigkeit seiner Mutter gegenüber, die darf halt nicht von anderen ausgehen. Er hat das Recht an eine Rache an seiner Mutter, weil sie halt ungerecht zu ihm war. Aber das ist wieder eine Ungerechtigkeit, die nicht verdient ist quasi. Also die von außen kommt, da hat die Mutter nichts getan, um das auf sich zu laden. So, da ist jetzt in seinem Weltbild die Freundin die Böse gewesen und deswegen gehört sie auch bestraft.
Ja, und dazu kommt ja vielleicht auch noch, dass er ja vielleicht trotzdem gerne geliebt worden wäre von seiner Mutter. Also ihm wurde ja vieles versagt, was er gerne gehabt hätte. Und in dem Moment, wenn er quasi Gerechtigkeit walten lassen kann für seine Mutter, beschützt er seine Mutter und, wie soll man sagen, schafft es vielleicht, sie davon zu überzeugen, ihn doch zu lieben. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Und also sozusagen ihr etwas zu geben, was, was seinen Status sozusagen erhöhen könnte.
Und da bin ich auch irgendwo, also bei deiner Meinung bin ich auch irgendwo zu Hause. Ich glaube wirklich, dass Ed diese Bindung sich wünschte zu seiner Mutter und er wusste, er kann sie nicht haben. Deswegen auf so verschrobene Weise vielleicht sie versuchte zu erreichen. Aber ich denke, dieser Wunsch, der war einfach vorhanden.
Ich meine, klar, es steht alles im krassen Kontrast zu dieser heftigen Tat. Du hast eben berichtet, dass er dann den Schädel so Ewigkeiten angeschrien hat. Wir wissen ja nicht, was er alles geschrien hat.
Ja.
Wir wissen nicht, ob es Vorwürfe waren, ob es vielleicht auch Liebesbekundungen waren, ob es Fragen waren, irgendwas dergleichen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, warum er sich an dem Kopf, an dem Schädel seiner Mutter vergangen hat, sexuell, und was es überhaupt mit dieser sexuellen Komponente auf sich hat, das ist mir so ein Rätsel bei dieser ganzen Geschichte.
Und das ist dann wieder der Punkt, den ich irgendwie, glaube ich, so unbefriedigend fand, als ich mich das erste Mal mit dem Fall befasst habe. Wie gesagt, sehr viel oberflächlicher als jetzt heute Abend. Aber ich hatte so den Eindruck, dass er bei manchen Punkten, die für ihn okay sind, sehr, sehr offen ist, den John Douglas gegenüber, anderen Leuten gegenüber und gerne Rede und Antwort steht, zu seinem Innenleben, zu seiner Motivation. Aber da, wo es ans Eingemachte geht, seine innere Gefühlswelt verschlossen hält und wir deswegen eben über viele Sachen nicht Bescheid wissen. Beispielsweise, was hat er dem Schädel gesagt? Was hat er da, welche Emotionen steckten wirklich, wirklich, wirklich in ihm, ne? Also er kontrolliert nach wie vor den Narrativ und aber auch seine Gefühlswelt sehr stark. Ja,
also man kann durch viele Sachen, die er eben nicht sagt, halt auch weitere Sachen schließen. Dazu kommen wir nämlich jetzt, da geht es nämlich auch um Sexualität in meiner nächsten Frage mit, weil das fand ich nämlich auch sehr spannend. Woher rührte dieses sexuelle Motiv? Das wurde meines Wissens jedenfalls nach nie vollständig geklärt und das finde ich halt auch sehr interessant. Ich würde einfach mal direkt weitermachen. Und zwar ist meine Frage nämlich auch gewesen, wenn wir von einer Verschiebung ausgehen, was wir eben gesagt haben, warum hatte er dann die sexuelle Erregung überhaupt, diese Taten dann posthum an diesen Frauen zu begehen? Dazu ist zu sagen, Ed wurde natürlich bestmöglich in seiner sexuellen Entwicklung gehemmt und halt auch gestört. Das muss man sich einfach bewusst sein. Seine Mutter hat die versucht zu unterdrücken, weil sie in ihren Augen halt auch generell was Negatives war. Er begann ja dann irgendwann aus diesen Machtgeschichten heraus Tiere zu töten. Das war auch in einem Alter, wo sich da so langsam beginnt, was zu entwickeln. Das kann sich dann schnell mal vermischen mit einer beginnenden, entwickelnden Sexualität. Macht und Sex sind ja generell so zwei häufige Motive, die wir ja kennen. Ja, und in einem Alter, in dem halt einfach andere junge Menschen ihren Körper und auch Körper von anderen Personen entdecken, befand sich Ed nach dem Doppelmord seiner Großeltern halt einfach in einer Hochsicherheitsklinik mit erwachsenen Menschen. Es ist kein Ort für ein Kind, es ist kein Ort für eine regelgerechte Entwicklung.
Wo man natürlich auch nicht weiß, was da eventuell an sexueller Exposition auf ihn zugekommen das ist. Ne? Zu dem. Wir wissen, dass man in Haftanstalten häufig dann auch Opfer wird von Übergriffen oder sich anderen Mitinsassen einfach freiwillig zuwendet, um irgendeine Form von Intimität zu haben. Und das dann in so einem Moment, wo eben seine sexuelle Identität sich findet, die ohnehin schon gestört war durch das Elternhaus bzw. durch die Mutter. Das ist ja auch ein sehr, sehr obskurer Cocktail. Das muss man sich ja auch vor Augen führen.
Ich finde, wir suchen bei diesen sexuellen Vergehen ja immer nach einer gewissen Symbolik. Wir versuchen einen Grund zu finden, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und ich bin immer mehr bei dem Gedanken, dass es da gar keinen Zusammenhang gibt, sondern dass ihm das einfach gefallen hat.
Ich würde beides bestätigen. Also es gibt genügend Sexualdelikte, da steckt ganz viel dahinter. Die gibt es auch wirklich in Typologien kategorisiert und alles Mögliche. Natürlich gibt es auch einfach die sexuell sadistischen Täter. Und das wäre dann im Endeffekt das Gefallen. Und das deute ich ja so ein bisschen an, das würde in diese Sparte passen, dass diese Tiertötung mit diesen Machtfantasien gleichzeitig entstanden sind, wie halt seine sexuelle Entwicklung. Dann kann es halt zu Vermischung kommen. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, ist wohl auch aus Interviews entstanden. Man muss halt einfach erstmal, was ich vorhin schon erwähnt habe, bedenken. Seine Mutter hat ihm ja immer gesagt, keine Frau würde ich jemals lieben können. Und dann war er ja auch so schüchtern. Und seine ersten sexuellen Erfahrungen waren alles mit Freundinnen seiner Mutter. Wenn die zu Besuch waren, müssen die ihm wohl sehr deutliche Angebote gemacht haben, auf die er dann eingegangen ist. Selbstverständlich Freundin seiner Mutter, in dem Haus seiner Mutter. Die Mutter hat es immer mitbekommen. Und jede einzelne seiner sexuellen Erfahrungen muss in einem katastrophalen Streit mit seiner Mutter geendet sein. Jedes Mal mit einem Wutausbruch und Beschuldigung.
Also immer so eine Schuldkomponente, wenn er seine Sexualität ausgelebt hat. Ja gut, dazu dann eben noch die Sache, dass das immer Freundin der Mutter war, also immer so Extensionen der Mutter. Und dann aber auch die Geschichte, dass es ja auch schon schräg ist, dass die Mutter quasi jedes Mal mitbekommt, wenn der Sohn Sex hat. Ich meine, wir alle sind in unseren Elternhäusern groß geworden, hatten dann irgendwie erste Partnerin zu Hause, dann ist das vielleicht mal vorgekommen, dass man gecheckt hat, oh, die Eltern haben vielleicht irgendwas gehört oder so, das war dann keine coole Situation, ne? Aber wenn das dann quasi jedes Mal so ist, wenn das dein sexueller Alltag ist, dass die Mutter das A mitbekommt, vielleicht noch im Austausch mit ihren Freundinnen dann auch noch darüber spricht und jedes Mal du danach in Konflikt gerätst, nur weil du deine Sexualität ausgelebt hast, das ist ja auch komplette Scheiße.
Ja, und es geht leider noch weiter. Also er hat da wirklich massig Pech gehabt, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Er hatte irgendwann wirklich eine junge Frau kennengelernt, die ihm sehr gut gefallen hat. Er hat sich auch mehr mit ihr vorgestellt und hat nach dem ersten Geschlechtsverkehr mit dieser erfahren, dass die ihn die ganze Zeit belogen hat. Und zwar war sie minderjährig. Damit hat er sich auch strafbar gemacht. Das reicht aber noch nicht. Sie hat ihn direkt auch mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Boah. Ja, dementsprechend lässt sich halt einfach zusammenfassen, dass jede einzelne Frau ihn enttäuscht hat. Jede einzelne Erfahrung mit Frauen war für ihn negativ.
Inklusive der Schwestern, um darauf nochmal hinwegzukommen. Da ist wirklich jede Frau in seinem Umfeld oder die er um sich rum hatte, hat für ihn irgendeine negative Konnotation.
Und das würde halt wieder in dieses Frauenbild sprechen, was er halt entwickelt hat, dieser bösartigen, niedermachenden Frau. Ja, im Endeffekt bleibt die Frage halt einfach, ob Edmund Kemper ein perfekter Psychopath ist oder einfach Opfer einer defizitären emotionalen Abhängigkeit zu seiner Mutter. Ich denke, das wird sich auch einfach nicht klären lassen. Und nochmal darauf hingewiesen, dass viele von meinen Aussagen auch einfach mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie von ihm selbst stammen. Mir war es wichtig, weil es nochmal einen anderen Einblick gibt als nur geschriebenes Wort, sag ich mal, von Fremden, von Dritten. Er gilt zwar als ungewöhnlich selbstreflektiert und hochintelligent, aber genau diese Kombination ist aufgrund der ausgeprägten Manipulation in der Vergangenheit echt schwierig zu differenzieren.
Ja, das sehe ich das Problem auf jeden Fall. Aber da hast du ja auch mehrfach darauf hingewiesen. Insofern dürfte es auch bei den Zuhörern angekommen sein, dass das so vieles, was wir hier gehört haben, ja tatsächlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen
ist. Es ist halt nicht so schwarz und weiß, wie es scheint. Und das wäre an sich der Fall. Und jetzt hätte ich, wie gesagt, noch einen Diskussionsteil.
Dann,
So, jetzt zum Diskussionsteil. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ich würde vielleicht aufgrund der Zeit ein paar Sachen überspringen, ein paar Sachen kürzen.
Okay. Ja, das ist ein bisschen schade, also für die Zuhörer jetzt zu Hause. Wir sind wirklich jetzt irgendwie so 2 Uhr nachts. Ne? Wir haben wirklich schon einige Zeit vorher so ein bisschen gesprochen und wir machen immer so Vorgespräche vor den Zuhörerfolgen und ja, es hat sich gezogen und wir sind morgen alle irgendwie eingespannt, deswegen leider nicht mehr Endloszeit, aber die Folge, haben wir eben schon gesagt, könnte gefühlt 9 Stunden lang werden, so vom Feeling her.
Ne? Ja, ich liebe es halt auch einfach zu diskutieren und ich habe ganz wenige Leute, die mit diesen über diese Themen mit mir reden. Man bemerkt schon, meine Konzentration lässt aufgrund von Müdigkeit nach, es tut mir leid.
Nein, alles gut. Also wie Fabian gerade ja schon angeteasert hat, wir können ja auf jeden Fall gerne nochmal irgendwann eine andere Folge machen und dann irgendwie in dem oder in einem anderen Kontext weiter diskutieren. Und häufig ist es ja auch so, dass wir irgendwie im Nachgang von irgendwelchen Folgen dann nochmal Gedanken haben und die dann nochmal in anderen Folgen aufgreifen, weißt du? Also ja, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen.
Ach, was ich angeteasert habe, das haben die Leute natürlich jetzt zu Hause nicht gehört, weil das in der Pause passiert ist, die dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Aber ich habe der lieben Theresa gerade in der Pause kurz gesagt, dass wir sie auf jeden Fall in der späteren Folge nochmal dazu holen werden, weil ich mal irgendwann mit ihr über einen ganz anderen Sachverhalt, da ging es auch um diese Zuhörerfolge heute, da haben wir über was ganz anderes dann geschrieben, ein kriminelles Phänomen. Und da hatte sie eine Sicht, die ich zu dem Zeitpunkt gar nicht hatte und deswegen habe ich gedacht, wenn ich darüber spreche, dann macht es Sinn, sie auch dazu zu holen, zumal sie halt eben auch fachlich ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als Daniel oder ich.
Ja, und wer von euch da draußen gerne jetzt schon denkt, oh geil, wann kann ich ja an dieser wunderbaren Verlosung teilnehmen, um ein buntes Bild von Admail aufzuhängen? Nie. Denn, das habe ich eben auch in der Pause gesagt, ich habe es nicht übers Herz gebracht, den hier auszumalen, nachdem ich gehört habe, was der Typ gemacht hat.
Das wäre für mich so eine Nachtdienstaufgabe.
Das hier auszumalen?
Ja. Ja, vielleicht setze ich das Malbuch auch mal auf meine Amazon-Wishlist, dann kann ich das auch in Nachtdiensten ausmalen.
Das ist ein fresher US-Import. Nichts mit.
Ja. Das gibt's aber, das habe ich hier auch schon gesehen. Ja,
okay. Es gibt nichts Schöneres, als im Nachtdienst zu sitzen in der forensischen Psychiatrie, wenn so richtig weirde Sachen passieren. Und die passieren fast immer im Nachtdienst. Und du malst währenddessen einfach einen Serienmörder aus.
Wenn schon, denn schon.
Ach ja, das muss man auch mögen. Ne? Aber gut, du hattest ein Diskussionsteil mitgebracht, hast du gesagt. Ich bin gespannt.
Genau, als erstes würde ich einfach mal ganz kurz auf seine Diagnosen, die ja gestellt wurden, eingehen. War ja die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach mal runterrattern oder wollt ihr was dazu sagen?
Nee, ratter runter.
Dissozial, wie das Wort schon aussagt, es geht um Missachtung von sozialen Verpflichtungen und Normen, ist meistens gekennzeichnet durch eine geringe Empathie gegenüber anderen Personen. Hier sprechen wir nicht nur von emotionaler Empathie, sondern auch kognitiver. Das bedeutet, ich fühle nicht nur nicht mit, sondern ich verstehe dein Gefühl zum Teil auch gar nicht. Das ist eine wichtige Unterscheidung, jedenfalls für mich. Genau, es besteht zwischen dem Verhalten und den sozialen Normen eine große Diskrepanz. Das Verhalten lässt sich auch leider meistens durch Bestrafung nicht oder nur ganz wenig verändern. Da wären wir wieder bei dieser Konditionierung. Ist ganz schwierig, sehen wir im forensischen Alltag häufig. Die lernen einfach nicht so gut aus Bestrafung, wie wir hoffen würden, dass sie daraus lernen. Es besteht eine geringe Frustrationstoleranz, was dann wieder einhergeht mit einer niedrigen Schwelle für aggressives oder teilweise auch sehr gewalttätiges Verhalten und einer Neigung zur Externalisation. Das bedeutet einfach, knapp gesagt, sie beschuldigen andere für eigentlich alles. Beispiel aus meinem Arbeitsalltag. Ich hatte mal einen Brandstifter, der hat gesagt, hätten meine Eltern kein Haus gehabt, hätte ich es auch nicht anzünden können. Ja,
ja gut, das ist doof von, dass sie ein Haus gekauft
ja,
haben.
Ja, das sind die Eltern schuld, eindeutig.
Eindeutig.
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die kennen wir meistens auch so aus der Gesellschaft, da wird sie leider ein bisschen falsch verwendet. Im Endeffekt geht sie einher mit Größenideen der eigenen Person, Fantasien von Erfolg, von Macht, von Glanz, von Schönheit, der Überzeugung, etwas Besonderes und Einmaliges zu sein, dem Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung, einer Anspruchshaltung an sich selbst und der Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen für den eigenen Erfolg oder halt für positive Zwecke für sich. Ebenfalls der Mangel an Empathie, die Ablehnung Gefühle anderer. Also da ist wirklich, die verstehen die Gefühle, sie lehnen sie aber ab. Auch mit Neid auf andere und arroganten, hochmütigen Verhaltensweisen. Hier ist wichtig zu erwähnen, das ist nämlich das, was meistens gesellschaftlich falsch verstanden wird. Ein Narzisst hat zwar ein wundervolles, großes Selbstbild von sich, aber der hat einen ganz kleinen Selbstwert. Der erhöht sich selbst, weil er wenig von sich hält. Und diese Leute, die meistens als narzisstisch betitelt werden, sind meistens einfach nur arrogant. Die sind einfach ich-bezogen, aber nicht narzisstisch. Genau, Schizotyp ist wahrscheinlich eher unbekannter. Finde ich sehr interessant. Es gibt einmal die Schizotype und einmal die schizoide Persönlichkeitsstörung. Die Schizotype ist bei F20, also im ICD-10 zu finden, bei ja, der Schizophrenie eben. Die andere ist bei den Persönlichkeitsstörungen zu finden. Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Der Schizoide leidet nicht unter sozialer Isolation. Das heißt, dem ist es komplett egal, wenn er alleine ist. Der Schizotype leidet unter Isolation. Der Schizotype zeichnet sich im Endeffekt durch einen unangepassten und eingeengten Affekt aus. Das bedeutet, sie erscheinen sehr kalt und nahbar, auch wenn sie es nicht unbedingt sind. Sie zeigen sehr seltsames, auch eigentümliches Verhalten, haben wenig soziale Bezüge, haben auch generell eine Tendenz zum sozialen Rückzug. Ja, sie sind meistens ein bisschen sonderbar und neigen zum magischen Denken. Das magische Denken kann auch hier das Verhalten beeinflussen. Das ist zum Beispiel dieses, wenn ich mich nicht dreimal um die eigene Achse gedreht habe, kann ich nicht vor die Tür gehen, weil, keine Ahnung, da geht die Welt unter.
Also so bestimmte Zusammenhänge konstruieren, die einfach nicht
genau da
sind.
So. Also aber auch magisch im Sinne von wirklich magisch.
Magisch, aber auch magisch im Sinne von so die eigene Position so sehr überhöhend. Also im Sinne von, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nicht auf den Bordstein gehe, sondern auf irgendwelche Ritzen trete, dann geht die Welt
kracht das Universum so zusammen, so ungefähr. Ja, aber auch irgendwie neurotisch, ne?
Ja, also eine Neurose ist nochmal ein bisschen was anderes, aber man könnte es so verstehen. Mhm. Also magisch ist nicht unbedingt auch selbsterhöhend. Also es kann auch sowas sein wie, wenn der Himmel heute Nacht bewölkt ist, dann, keine Ahnung, ist morgen ein schlechter Tag.
Okay, also einfach wirklich magisch, wie man es wörtlich verstehen würde. Okay.
Genau, sie sind halt generell sehr misstrauisch gegenüber anderen Personen, haben auch paranoide Vorstellungen, neigen zum Grübeln ohne einen inneren Widerstand. Also das Grübeln ist wirklich unendlich, weil sie sich nicht selbst einschränken können in der Hinsicht. Leider auch oft mit, das Wort ist wunderschön, Dysmorphophoben. Das heißt, sie sind einfach der Überzeugung, dass sie zum Beispiel hässlich sind, dass sie eklig für andere Leute sind. Und darüber grübeln die teilweise Stunden, Tage, Wochen.
Das ist total gruselig. Also solche Leute habe ich auch schon kennengelernt mit genau so einer Störung. Da fallen mir konkret auch Beispiele ein. Menschen, wo jeder normale Mensch sagen würde, objektiv sind das sehr attraktive Menschen, die aber der Meinung sind, sie sind vollkommen abstoßend. Und das muss doch jeder sehen, ne? Das ist total seltsam, wie krass die eigene Psyche einem da Streiche spielen.
Es geht auch so ein bisschen mit dieser Incel-Bewegung einher, findest du nicht?
Das wollte ich gerade erwähnen.
Ja, also es kann, wollte ich gerade sagen, es kann sein, dass es da auch Leute gibt, wo das auch irgendwie eine Rolle spielt, so Elliot Rodger beispielsweise, genau, den wir hatten, der sich ja auch als total abstoßend empfunden hat und objektiv gesehen ja eigentlich ein durchschnittlicher, fast schon überdurchschnittlicher junger Mann so optisch jetzt gewesen ist, ne? So.
Genau, und das Grübeln geht halt nicht nur mit dysmorphophoben Sachen einher, sondern die grübeln auch gerne über sexuelle oder halt auch aggressive Inhalte. Das kann sich halt auch gerne mal kombinieren. Das heißt nicht, dass jeder Schizotype das macht, aber es kann. Ja, gibt's noch ein paar Sachen mehr, wäre jetzt zu viel, um darauf überall einzugehen. Wichtig ist halt, es ist keine Schizophrenie. Es hat auch nicht unbedingt die Symptome einer Schizophrenie. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil und zum Eigentlichen, was ich ja schon angesprochen habe, die Psychopathie und damit PCL, also Psychopathie-Checklist. Die werden wir zusammen gleich durchgehen. Wichtig ist mir kurz zu sagen, Psychopathie ist ein Konstrukt, das ist keine Diagnose, die du so einfach vergeben kannst. Man spricht von einer psychopathologischen Störung, sie ist nicht aufzufinden im DSM oder im ICD, was so die Diagnosekataloge sind, die genutzt werden. Sie geht halt mit dem sozialen Verhalten einher, es zeigen sich Besonderheiten im affektiven, interpersonellen und allgemeinen Erleben und Verhalten. Im emotionalen Bereich zeichnet sie sich durch ein hohes Maß an Gewissens- und Verantwortungslosigkeit auf, sowie Gefühlskälte, genau, oberflächliche Affekte, das heißt, sie haben Empfindungen, sie sind meist sehr oberflächlich. Das ist auch so ein Trugschluss, dass es heißt, Psychopathen haben keine Emotionen. Stimmt nicht. Die haben Emotionen, leider meist negative und handlungsleitende. Da wären wir wieder bei dieser rasenden Wut. Also Psychopathen gelten halt als glatt, oberflächlich. Die haben halt so einen oberflächlichen Charme. Wenn du aber da weiter bohrst, geht auch der flöten. Sie sind sehr manipulativ. Sie haben meist oberflächliche Beziehungen, die sie gerne ausnutzen und fallen durch häufiges Lügen auf, um sich halt auch selbst darzustellen. Genau. Sehr wichtig ist, sie haben einen hohen Reizhunger. Ich weiß nicht, wem Sensation Seeking was sagt. Die brauchen sehr, sehr viele Reize, um stimuliert zu sein. Wo ein anderer Mensch vielleicht überstimuliert sind die erst zufrieden. Die langweilen sich schnell.
Also so eine gezielte Reizüberflutung, die gesucht wird, um eben das Normalmaß zu erreichen an Emotionen.
Nicht unbedingt an Emotionen, aber damit Langeweile nicht erlebt wird, weil Langeweile ist für die wirklich aversiv. Das ist schon fast, dass sie wehtut.
Wieso denke ich jetzt an die Generation TikTok?
Das ist, glaube ich, eine andere Reizüberflutung.
Aber ich habe ja jetzt eine gewisse Analogie schon gesehen.
Das ist einfach eine gesunkene Aufmerksamkeitsspanne, die da jetzt natürlich heutzutage einhergeht. Ne?
Sonst wäre es schnell gelangweilt. So, das war ja das Stichwort.
Das liegt ja dann, glaube ich, eher an den Sehgewohnheiten. Das hat ja schon angefangen zu, als wir studiert haben, da wurde schon irgendwie, Filmanalyse war das, hatten wir, glaube ich, gar nicht zusammen, da war halt auch schon thematisiert, dass die aktuelle Generation irgendwie alte Filme teilweise gar nicht mehr sehen kann, weil die zu wenig Schnitte haben, weil das nicht mehr schnell genug geschnitten ist und weil unser Sehverhalten sich so geändert hat. Ne? Und das ist ja seit unserem Studium in den letzten 20 Jahren nochmal massiv anders geworden. Also es ist ja noch tausendmal schneller und da hat sich dann einfach die Aufmerksamkeitsspanne dementsprechend gebildet. Ne?
Also ja, aber neben der Aufmerksamkeitsspanne geht es natürlich auch darum, dass einfach immer wieder neue Glückshormone ausgeschüttet werden. Ne? Wenn die halt,
das ja, auch, ja klar.
Und darauf wollte ich ja, jetzt klar. eigentlich hinaus. Ne? Also dieses wirklich, diese Kurzfristigkeit sozusagen des Vergnügens. Ne? Dieses, ich brauche immer wieder was Neues, ich brauche Futter
gepaart. Ja, in der Hinsicht stimmt's, wobei ich halt auch darauf hinweise, High Sensation Seeker, die viel Reiz brauchen, sind nicht unbedingt Psychopathen. Zum Beispiel würde ich mich drunter zählen. Ich kann zum Beispiel nicht nur Fernsehen gucken. Ich muss mindestens dabei ein Buch lesen oder was am Handy machen. Oder ich kann auch nicht nur eine Hausarbeit schreiben, ich höre dabei Podcast und lese teilweise.
Das habe ich tatsächlich, ja, das habe ich auch in manchen Bereichen, in vielen Bereichen gar nicht. Aber ich habe auch oft irgendwie so Sachen gemischt, so als Kind gespielt und dabei Hörspiele gehört oder auch manchmal jetzt so, dass ich irgendwas zocke und dabei ein Hörspiel höre oder, keine Ahnung, YouTube gucke, dabei am Handy bin. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man heute einfach so ein bisschen, ja, schneller abgelenkt ist, multitaskiger geworden ist, weil man eben dieses Fenster zur Welt immer in der Hosentasche hat. Ne? Ob das jetzt unbedingt so Sensation-Seeking ist, in meinem Fall weiß ich nicht. Kann aber gut sein.
Die Frage ist eigentlich, langweilst du dich, wenn du es nicht tust? Weil das ist bei mir nämlich der Fall. Ich bemerke, nur Fernsehen langweilt mich des Todes und das nehme ich halt wirklich als Also Langeweile ist für mich sehr schwer aushaltbar, ist sehr anstrengend, sehr aversiv. Und das ist im Endeffekt das, was High Sensation Seeker beschreibt. Man bringt eigentlich so diese klassischen Beispiele, die Leute, die ständig aus dem Flugzeug springen, die ganz extrem riskanten Berufen nachgehen. Das sind so diese Klassiker, aber halt auch Leute, die sehr viel Input brauchen, um sich nicht zu langweilen, zählen im Endeffekt darunter.
Nee, also ich empfinde Langeweile zum Beispiel gar nicht als so unglaublich schmerzhaft. Also deswegen würde ich mich da nicht drunter zählen. Zumindest nicht immer.
Ich habe tatsächlich immer wieder Momente, Entschuldige, wo ich das als sehr wohltuend empfinde, nur ja, eine Sache zu machen.
Teilweise.
Und dann halt kann das auch tatsächlich so total langweilige, nervige Sachen wie Bügeln sein oder so.
Oder das spülen. Kann ich halt gar nicht.
Und ich bin auch ein Mensch, der gewisse, manchmal, auch nicht immer, eine gewisse Routine und eine gewisse Vorhersehbarkeit mag. Und ich kann zum Beispiel wunderbar entspannen, wenn ich sonntags abends auf der Couch sitze und einen Film gucke, den ich schon 30 Mal gesehen habe. Ich weiß genau, was passieren wird, aber ich kann mich wunderbar entspannen, weil ich eben weiß, was passieren wird. Also das ist ja auch eigentlich totale Langeweile an sich, ne? Aber manchmal ist so eine geplante Langeweile oder Vorhersehbarkeit für mich auch ganz entspannt.
Theoretisch vollkommen. Wie gesagt, da gibt es wirklich 1000 Abstufungen von. Wie gesagt, diese High-Sensation-Seeker, die brauchen ganz viel Input. Also, die könnten das nicht. Sich einfach so verlegen ist nicht. Krasser Drogenkonsum zählt da zum Beispiel auch drunter.
Hm, glaube ich, ja.
Ja. Wir setzen mal wieder hier an. Genau. Psychopathen werden oft verbunden mit einem parasitären Lebensstil. Das heißt, sie beuten halt wirklich andere Leute aus. Sie haben eine geringe Verhaltenskontrolle und hohe Impulsivität. Zudem fehlt ihnen im Normalfall vollkommen realistische, langfristige Zukunft und Lebensziele. Sie leben halt so ein bisschen den Tag hinein. Da wären wir vielleicht wieder bei diesem High Sensation Seeker. Ja, und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist jetzt hier noch eine halbe Seite lang. Weiterhin, wichtig ist mir, nicht jeder Psychopath beschreibt jedes einzelne Merkmal, was ich eben genannt habe. Nicht jeder, der solche Merkmale hat, ist ein Psychopath, ist ganz wichtig. Ebenso, nicht jede Person mit antisozialer Persönlichkeitsstörung oder dissozialer ist ein Psychopath, sowie nicht alle Psychopathen Straftäter sind und ähnliches. Da würde ich wieder auf die prosozialen Psychopathen verweisen, die hast du gerne wirklich in so Spezialeinheiten, der Feuerwehr beispielsweise als Beruf, in der Bundeswehr hast du die sitzen. Ist gut für die Gesellschaft im Endeffekt.
Ja, genau das sagt in diesen Iceman-Tapes, über die wir auch schon gesprochen haben, mit Richard Kuklinski, dieses Interview im Gefängnis. Der Psychologe, der ihn evaluiert, der sagt auch genau das. Der sagt, es gibt Leute mit ihrer Persönlichkeitsstruktur, die werden halt kriminell, die werden Serientäter, die arbeiten für die Mafia, weil da der antisoziale Anteil überwiegt. Aber es gibt eben Leute mit genau dem gleichen Profil letztendlich, die aber Risk-Taker für die Gesellschaft werden, also Feuerwehr, also Polizei, Spezialeinheit, irgendwas, also die diesen Thrill-Seeking-Aspekt aussuchen, um aber was Gutes zu tun, was Konstruktives
das
zu tun.
Das ist ja dieses Klassische, was man ja mit Sympathie verbindet, ist ja diese wenigen Emotionen und diese geringen Empathie. Das ist zum Beispiel, ich bin auch kein emotionaler Mensch. Dafür kannst du zum Beispiel mich an der Arbeit wirklich zu den schlimmsten Tätern schicken. Ich bin vollkommen neutral. Während ich Kollegen habe, vor allem wenn es um Delikte an Kindern geht, die nicht mehr so neutral sind.
Ja, das muss man können. Ne? Das muss man auch gerade in deinem Bereich können. Und das ist dann, auch wenn dann so eine emotionale Distanziertheit vielleicht im Alltag für Menschen irritierend ist, ist das in deinem Beruf natürlich ein Segen. Weil das wieder so eine Sache ist, ich könnte diese Neutralität solchen Leuten gegenüber wahrscheinlich auch nur bedingt wahren oder müsste das sehr aufwendig lernen, zumindest. Ne?
Aber wie du schon sagst, es wirkt auf viele immer fremd. Ich habe das sogar schon an der Arbeit nach einem wirklich sehr schweren Übergriff auf Kollegen, hat ein anderer Kollege zu mir gesagt, das ist nicht normal, dass dich das so wenig juckt. Da habe ich gesagt, naja, es juckt mich ja schon, aber es beeinträchtigt mich in meiner Arbeit gar nicht. Da war der, ja, das hat ihn extrem getroffen. Also, der hat nicht verstanden, warum ich jetzt so normal weiterarbeiten kann, ohne halt in so einer Schockstarre wie alle anderen zu sein.
Ja, das kenne ich. Also ich kann auch sehr gut emotionale Distanz zu sehr vielen Dingen aufbauen, wo andere Leute sagen, boah, das nimmt mich jetzt mit. Dafür nehmen mich dann manchmal Sachen mit, die für andere wahrscheinlich nicht so schlimm sind. Also es ist halt, so ist halt jeder anders gestrickt, ne?
Ja, im forensischen Kontext, also in meinem Beruf, geht man so circa davon aus, dass 15-20% der Personen Psychopathie haben. Dazu muss man auch sagen, dass es da auch Abstufungen gibt. In der Gesellschaft spricht man davon 3-7%. Also eine sehr, sehr geringe Anzahl. Wobei man hier auch sagen muss, Deutschland deutlich weniger als beispielsweise in den USA. Für uns wurde sogar die Psychopathie-Checklist etwas abgemildert. Hm. Sprich nur für uns. Genau, ich habe hier noch so ein paar Sachen, wie es halt entsteht. Da wären wir wieder bei Genetik und halt neurobiologischen Besonderheiten. Auf der Ebene der Neurotransmitter, es gibt neuroendokrine Veränderungen, es gibt kortikale und subkortikale Strukturen, sowie die Konnektivität der Hirnareale, die halt zum Teil gestört sein kann. Also es kann wirklich im Gehirn verankert sein, es muss nicht antrainiert sein, wie man so schön sagt. Ja, ich habe uns, wie gesagt, die sogenannten PCL-Kurzversion mitgebracht. Die ist von Harrow, das ist der Forscher in diesem Bereich und ich würde die einfach mal mit euch durchgehen. Ich würde euch die Überbegriffe vorlesen und ihr sagt mir dann, 0 ist Nein, 1 ist...
Ach du Scheiße, wir werden jetzt selbst getestet.
Nee, wir testen Edmund Kemper.
Ach so, ich wollte schon sagen.
Ihr dürft euch gar nicht selbst testen, weil das ist nur auf Straftäter anwendbar. Ist...
Ja, okay.
Also wir versuchen uns jetzt in Edmund Kemper reinzusetzen und sagen, was unserer Meinung nach zutrifft.
Ihr seid
ja
theoretisch der Psychologe, der ihn bewertet.
Okay.
Weil das machen Psychologen. Das machen die Leute nicht selbst.
Erstmal
eine Erdnuss. Das ist wichtig, genau. Also 0 ist Nein, 1 ist vielleicht oder in mancher Hinsicht, 2 ist Ja und A ist nicht anwendbar. Wir können ja nur mit unseren Mitteln arbeiten. So. Erstens, sprachliche Gewandtheit und oberflächlicher Charme.
Ja, ja, vollkommen. Also ist ja bei ihm total gegeben.
Würde ich auch behaupten. 2, übersteigertes Selbstwertgefühl.
Nee, würde ich auch dagegen tendieren. Also eine gewisse Coolness, also schon auch ein gewisses Selbstwertgefühl sicherlich, aber nicht übersteigert.
Da hänge ich mich nämlich auf, weil ich sage, naja, dieses Ich entscheide, wer stirbt und wer lebt.
Das ist aber jetzt Interpretation, weil das hat er ja nie so geäußert. Das können wir jetzt nicht unbedingt als gegeben voraussetzen. Aber interessanter Punkt auch hier, ja, definitiv.
Also ich hätte ihm eine 1 gegeben, ihr gebt ihm nur 0. Gut, dann ich schreibe einfach mal eures mit auf dahinter. Bedürfnis nach Stimulation, Neigung zu Langeweile.
Ja.
Schwer einschätzbar, finde ich.
Also er hat ja auch gesagt, dass er bei seinen Großeltern die Hölle durchlebt hat, da irgendwie am Ländle. Und von daher glaube ich, dass er ein großes Problem mit Langeweile hatte.
Okay, Touché, Punkt, ja.
1
okay.
Oder 2?
1 oder 2? 1.
Ja, 1.
Dann pathologisches Lügen?
Ja.
Gut, 2. Betrügerisch manipulativ?
Ja, auf 2.
Ja, doch, ich meine jemand, der gerade seine Mutter umbringt, um danach mit den Cops irgendwie ein Bierchen zu trinken, der ist schon...
Vielleicht hat er da einfach auch Normalität gesucht. Ne? Das war halt seine Normalität.
Ja, mag sein.
Mangel an Reue oder Schuldgefühlen?
Nicht einschätzbar, aber wahrscheinlich ja. Da sind wir halt wieder dabei, was ist seine echte Emotion und was ist Schauspiel?
Ja, good question.
Ich würde auch zu ja tendieren, weil er redet zwar immer, wie schlimm es war, dass seine Mutter jetzt tot ist, aber über die Frauen, die er umgebracht hat, hat er nie was gesagt.
Das waren ja auch nur Übungsobjekte in seiner
genau,
Welt.
Genau, die waren komplett objektiviert. Komplett.
Also ja, definitiv ja.
Geringe Empfindungsfähigkeit.
Ja.
Ja. Aber da würde ich sagen, nicht, also da würde ich sagen, halt auch so eine Ambivalenz. Ne? Denn wie gesagt, da hatten wir wieder diese Empathie dem Großvater gegenüber. Also ja, aber nicht ja.
Ja, und vor allem Empfindung wäre ja auch negative Empfindung und die hat er ja sehr oft.
Ja, ja, die hat er sehr ausgeprägt, ja.
Aber ich habe jetzt trotzdem mal eine 2 hingeschrieben.
Ja.
Aber weil wir heute großzügig sind.
Okay, wir gönnen. Okay, ja, gut. Ja.
Herzlos, Mangel an Empathie.
Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt von gerade. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nein. Also sobald er sich irgendwie reinversetzen kann in die Person, weil das halt eben seinen Erfahrungshorizont spiegelt, Stichwort Großvater, sehr empathisch, tatsächlich. Aber, ansonsten eher nicht. Also tendiere ich zur 1.
Gehe ich mit.
Gut, das heißt da eine 1. Parasitär.
Was hättest du denn gesagt?
Mir geht's ähnlich. Und das ist das, was mich stört, weil das ist so das mitgrößte Anzeichen eigentlich eines Psychopathen. Und irgendwie...
Willst du es nicht haben,
nee, es
dass
ist
er ein
so,
Psychopath war?
Nee, sondern ich denke mir jedes Mal, es ist für mich nicht voll ausgeprägt bei ihm. Ich kenne Leute, da würde ich behaupten, da ist das schlimmer. Aber er wird immer als der Psychopath hingestellt. Aber kommen wir gleich zu parasitärer Lebensstil.
Nee.
Ja, doch, schon irgendwie. So. Er ist ja auch irgendwann wegen Geldmangel wieder bei seiner Mutter eingezogen. Also alleine hat das nicht auf die Kette bekommen, mehr oder weniger. Er war schon irgendwie daran gebunden, irgendwo am Rockzipfel zu hängen, so ein Stück weit.
Ja, er hat auch das Auto benutzt, der Mutter, ne?
Nee, das war sein.
Aber ob er jetzt... Ach so, okay. Und da war dieser Universitätsaufkleber drauf?
Genau,
oder
er hat
was das war?
Einfach den Sticker von seiner Mutter bekommen und halt auf sein Auto gemacht.
Also dann selbst drauf gemacht, okay. Ja, also klar ist er auf die Hilfe anderer angewiesen und so, aber ob man ihn jetzt wirklich als parasitär bezeichnen könnte?
Da tue ich mich auch schwer. Wollen wir einfach ein nicht beantwortbar geben?
Ja.
Ja.
Weil Parasitär heißt wirklich halt ausnutzen, ausnehmen und das sehe ich nicht bei ihm. Ja. Aber ich weiß es auch nicht, weil dazu haben wir keine Infos. Unzureichende Verhaltenskontrolle.
Ja, ja.
Ja.
Vieles war ja impulsiv, was er getan hat. Er hat es dann irgendwie wieder gerade gebogen. Er hat dann quasi die Wogen im Nachhinein glätten können, aber es war erstmal impulsiv gesteuert.
Also eine 2. Promiskutives Sexualverhalten. Oh mein Gott, ich kann es nicht mehr aussprechen. Es tut mir leid, mein Hirn ist so matsch vor Müdigkeit. Also, ausschweifen.
Ich glaube ja, ne?
Würde ich sagen, nein.
Ich würde auch eher nein sagen, ne?
Also,
wieso?
Wir gehen mal von dem sexuellen Missbrauch der Leichen weg. Und dann hatte er
ja, aber das ist doch der Punkt, aber das ist doch der Punkt, den wir haben, wenn wir über Sexualität sprechen.
Ich glaube, da geht es wirklich mehr so um Ausschweifendes. Also bei Psychopathen sagt man immer, die haben unsagbaren Verschleiß an Sexualpartnern. Und den hatte er ja gar nicht.
Nee, hat er nicht. Okay, wenn es so definiert ist, dann nicht. Dann gehe ich mit euch mit.
0. Frühe Verhaltensauffälligkeiten. Ich denke, wir sind uns einig.
Yes.
Ja.
Mangel an realistischen, langfristigen Zielen.
Ja.
Ja, schon. Er wollte ja eigentlich Polizist werden. Das hat nicht geklappt. Und das war trotzdem ja sein Hauptziel immer.
Da würde ich eine 1 geben, weil ich glaube, dazu wissen wir zu wenig.
Ja.
Sprunghaftigkeit.
Wissen wir zu wenig, finde ich.
A oder 1?
1.
Verantwortungslosigkeit.
Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht so sehen. Da er sich ja in verschiedenen Momenten immer noch die Verantwortung so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat.
Ja, sehe ich genauso.
0 oder 1?
0.
Ja, 0.
Fehlende Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln.
Vollkommen.
So, jetzt kommen wir zu welchen, da muss man ein bisschen differenzieren. Das wäre nämlich einmal viele kurzzeitige, eheähnliche Beziehungen. Da sagt man bei 0, es gab eine oder gar keine Beziehung, die eheähnlich waren. 1, mindestens 2 Beziehungen und 2, 3 oder mehr eheähnliche Beziehungen.
Er hatte keine richtige Beziehung. Der hatte nur die Affäre mit den Freundinnen der Mutter.
Ja.
Es gab gar keinen, also von der man weiß. Es gab nur mal dieses Mädchen, aber das war auch schnell erledigt. Dann gibt es Jugenddelinquenz, ist auch wieder gestaffelt. Aber da ist zu erwähnen, ist ein bisschen anders. Da geht es um verschiedene Deliktarten und die hat er nicht begangen. Er hat ja Mord, klar, schwerstes Delikt, was du begehen kannst. Aber hier ist zum Beispiel keine Delikte, mindestens minder schwere Delikte. Okay, nee, ich habe mich vertan, schwerwiegende Delikte. Es ist eine 2. Jetzt war ich falsch. Er hat Mord begangen. Ich dachte, da geht es um die Häufigkeit der Delikte. Hab mich vertan.
Okay.
Gut. Widerruf der bedingten Entlassung. 0.
Ja.
Er wurde aus der Bewährung entlassen, hat in der Bewährung gemordet und nach der Bewährung sich gestellt. Ja. Und jetzt wären wir nämlich bei der kriminellen Vielseitigkeit angelangt und die hat er ja gar nicht.
Nee.
0. Außer der wechselnde Modus operandi beim
Töten. Ja, aber das zählt nicht, da geht es wirklich um verschiedene Deliktarten.
Ah, okay, dann 0, ja.
Genau, und da wären wir jetzt bei, oh Gott, ich soll jetzt noch zählen. 3. Mein Handy ist schlau und hat einen Taschenrechner. Auf jeden Fall, er scored gar nicht so hoch, wie man denken würde, wenn man vom perfekten Psychopathen spricht. So, wir wären bei 22 Punkten. Ich glaube, er zählt.
Was sagt das?
Ich bin der Meinung, jetzt muss ich gucken, habe ich mir das mit aufgeschrieben? Natürlich nicht. Ich meine, das wäre trotzdem schon hohe Psychopathie, aber es geht noch höher. Und wie gesagt, er wird ja mal als der perfekte Psychopath hingestellt, der ist er nicht.
Ist das, das ist wahrscheinlich die gleiche Skala oder die gleiche Auswertung, die auch Mike Bernardo machen musste, der Partner von Carla Homolka, also die Barbie und Ken Killer. Der hatte, glaube ich, irgendwie 38 oder so. Also der hatte irgendwie so ein, also das spricht dann ja schon dafür, dass da noch was geht nach
Also ich
oben.
weiß es nicht, weil das ist ja die Kurzform. Die Kurzform ist deutlich kürzer.
Ah, okay.
Aber ja, der hat extrem hoch gescored, das weiß ich auch. Das stimmt. Und das ist die deutsche Variante, muss man dazu auch sagen.
Ah ja, okay, die wird sich auch noch mal ein bisschen unterscheiden, ja.
Ja, die ist ein bisschen
Aber
wilder.
okay, also nach der abgespeckten deutschen Variante ist Ed Kemper auf jeden Fall, hat er psychopathische
Genau, er
Züge.
ist damit ein Psychopath, also man kann so sagen.
Aber es ist irgendwie cool, das auch mal gemacht zu
Ja,
haben. Wir haben
ja.
jetzt echt einen cool fundierten Fall gehört und das dann auch so ein bisschen ausgewertet, auch so fachlich. Finde ich cool. Ich fand es auch cool, dass du relativ viel so aus dem Berufsalltag hast einfließen lassen können. Also ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, das ist eine sehr, sehr gelungene Zuhörerfolge und du hattest ja am Anfang ein bisschen Nervosität und warst mit deiner Struktur nicht
Ja.
sicher. Also ich denke mal, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, Hut ab, das hast du richtig gut
Auf
gemacht,
jeden
ja.
Fall. Da kann ich mich
Dankeschön.
einfach nur anschließen. Sehr, sehr gut. Hast unseren Podcast, glaube ich, einen fetten Batzen wissenschaftliche Arbeit erweitert, muss ich sagen. Und so Insider-Einblicke, die du mitgebracht hast. So analytisch waren wir bisher noch nicht unterwegs.
Ja, waren wir schon, aber es hatte da nicht so viel Substanz wie bei dir. Das war, wie gesagt, eine extrem gelungene Folge. Verzeiht uns ein bisschen so, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass wir das jetzt hier so abrupt zu einem Ende führen. Aber wie gesagt, die Nachtstunde ist schon weit fortgeschritten. Ich sehe in sehr müde Augen bei Daniel da durch die Kamera. Ja, mich treibt es morgen auch relativ früh aus dem Bett. Ich habe gerade noch mal so eine zweite Luft. Ich könnte jetzt echt noch eine Stunde weitermachen und über tausend Dinge weiterreden, aber ich glaube, ich bin trotzdem froh, wenn ich gleich in den Federn liege.
Das ist das künstliche Adrenalin in dir. Also wir haben jetzt hier monumentale Kraft aufgebracht. War so eine Ben-Hur-Folge, kann man sagen,
Ja,
von der
voll.
Länge. Und von daher, glaube ich, ist es in Ordnung, wenn wir unser Vorhaben dann doch nicht in Betracht ziehen, nämlich jetzt über Tracks der Woche und sowas zu sprechen und auch nicht über was wäre, wenn, obwohl ich da ein bisschen hibbelig bin, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Theresa, du hast das wirklich fabelhaft gemacht.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Ich bedanke mich, dass ihr überhaupt mir die Bühne dazu gegeben habt, auch zu diskutieren. Ich hätte jetzt auch noch Stunden weitermachen können, obwohl ich auch todesmüde bin. Großes Lob erstmal an euch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich mag ich so abschweifen nicht bei Podcasts. Bei euch liebe ich es. Ihr habt einfach eine wundervolle Dynamik zusammen.
Danke. Dankeschön. Ja, ich schließe mich Daniel an, du hast das super gemacht, du warst ein toller Gast und man könnte jetzt auch, also dass man weiterhin Diskutierlaune ist, hat natürlich auch mit dir zu tun und mit der Gesprächsdynamik jetzt mit dir, die ist nämlich auch sehr angenehm und ja, ansonsten, ich finde das immer sehr schön, wenn Leute das irgendwie lobend erwähnen, wie wir miteinander umgehen, das ist auch irgendwie so interessant, dass das außen so gesehen wird, weil wir halt einfach normal miteinander sind, ne? Aber schön, wenn's positiv ankommt.
Yes.
Danke, dass du da warst. Danke euch da draußen fürs Zuhören und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao.